David.
Hallo Robert.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, du sitzt ja vor mir.
Was für ein geschwindelter Anfang, habe ich das Gefühl. Aber weißt du was?
Nee.
Lass mal heute mit einem Trivia anfangen.
Oh, das ist ja mal eine Überraschung.
Das ist aber was ganz Besonderes. Ja. Und zwar, ich kam jetzt die Tage drauf, weil ich habe The Ice Road gesehen. Mhm. Endlich mal Liam Neeson in einem Action-Thriller.
Oh,
ja. Da hat er mal gezeigt, was er kann.
Mann, finde ich gut, dass der sich auch mal neuen Rollen zuwendet.
Aber wenn ich immer Liam Neeson sehe, ich denke natürlich unweigerlich an Schindlers Liste.
Und bei dem anderen Actionfilm, in dem er mitgespielt hat.
So, jetzt wird es wirklich tricky. Ich denke immer an Schindlers Liste und ich weiß nicht, warst du zufällig? Die hatten ja vor 2 oder 3 Jahren 25-jähriges Jubiläum. Da konnte man den einen Tag im Kino schauen nochmal. Mhm. Und ich hatte mit meiner Frau zusammen im Kino geschaut und diese, weil ich war natürlich viel zu jung, als Schindlers Liste rauskam und diese Atmosphäre war total beängstigend, alle sind sitzen geblieben, wirklich den ganzen Abspann lang. Und das war wirklich eine einzigartige Atmosphäre, wobei man eigentlich weiß, was auf einen dazukommt. Und dann habe ich mal so ein bisschen wieder zu Schindlers Liste gelesen, wusste ja auch, dass Steven Spielberg ja in dieser Zeit sehr gestruggelt hat, das weiß er sicherlich auch, dass ihm, aber auch vielen Teilen der Crew und der Schauspieler richtig schlecht ging, weil sie immer wieder diese Stimmung haben, die sie in Schindlers Liste aufgegriffen haben, auch teilweise zu Traumata geführt haben. Es gibt ja diese bekannte Szene, wo sie in einer im Konzentrationslager eine Dusche gebracht werden, die Häftlinge, und glauben, jetzt wird Gas eingefüllt und dann kommt ja wirklich Wasser aus den Duschköpfen raus. Dabei sind 2 Schauspielerinnen kollabiert, die dann auch nicht wieder ans Set zurück konnten in den nächsten Tagen, nicht drehen konnten. Er hat immer wieder Momente, wenn ans Set ganz frische Swastika aufgesprüht worden sind, wo die Leute immer wieder davon berichtet haben bei den Dreharbeiten, dass es ihm wirklich durchweg schlecht ging. Und Steven Spielberg hat parallel noch Jurassic Park damals abgenommen vom Set aus und kannte aus den Zeiten von Hook, und das kennst du bestimmt, Robin Williams, ne? Die kannten sich. Und Robin Williams hatte halt ein Gespür dafür, weil er meinte, die sind beste Kumpel und die haben immer auch versucht, Saturday Night Live am Set zu gucken mit der ganzen Crew, um aus diesem ganzen Traurigen rauszukommen. Und Robin Williams hat das auch zugegeben, man weiß nicht wie oft, aber angeblich jede Woche zur gleichen Zeit Spielberg angerufen. Der hat dann manchmal Lautsprecher angemacht, dass die Leute von der Crew mithören konnten, und hat 15 Minuten Stand-Up-Comedy gemacht während der Dreharbeiten zu Schindlers Liste und hat die Gags auch immer so aufgebaut, dass dann der lauteste und wohl der krasseste Witz, wo alle gelacht haben, hat er direkt aufgelegt. Und die dann einfach mit sich alleine gelassen, um einfach diese Stimmung mal komplett zu brechen. Und so soll der 2, 3, 4, 5 Wochen lang immer wieder angerufen haben und Stand-up gemacht haben für die Crew und für Spielberg selbst bei Schindlers Liste. Soll einige der Gags später auch genommen haben, um sie als Genie in Aladdin für die Stimmvergabe einzubauen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, wahrscheinlich.
Nee, wusste ich nicht.
Fand ich eine ganz spannende Geschichte und da musste ich dran denken.
Hast du mal ein Stand-Up-Programm von dem gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Ich fand den leider tatsächlich nicht gut, muss ich sagen. Der hat so eine Brachial-Comedy hat er gemacht. So eine Punchline nach der anderen raushauen.
Auch
und
viel Impersonations dann wahrscheinlich.
Ja, ich fand es eher immer sehr kindisch. Also die Sachen, die ich da so gesehen oder auch gehört habe, gibt da so auch Audio-Dinger, die fand ich leider, also wenn ich die heute mir anhöre, überhaupt nicht witzig so. Aber er als Persona natürlich, ihm zuzugucken, muss wohl auch eine wahre Freude gewesen sein.
Also auf dem Weg, dass ich mich so in Filme verliebt habe, so in der Jugend, hat er mit einige der prägendsten Rollen gespielt, wo ich dachte, in diesem Blick und in dieser Art ist so viel drin. Also ich weiß, das erste Mal Club der Toten Dichter war für mich ganz extrem. Jumanji war für mich so als Kind eines der größten Abenteuer. Und auch so dieses Verrückte von Flubber damals. Also für mich war das so, Robin Williams war für mich immer so der Inbegriff für Familie, aber gleichzeitig auch sehr, sehr berührende Momente in Good Will Hunting dann auch, waren somit so die ersten Filme, die dann auch tiefer gegriffen haben, an die ich mich so erinnere. Also immer ganz, ganz toll an der Stelle, und das wollte ich mal zusammenbringen. Und damit herzlich willkommen zu 2 wie Pech und Schwafel. Inzwischen zum 32. Mal schwafeln wir uns hier zusammen. David und ich sehen uns 3-mal diese Woche. Also hoffen wir, dass wir nächste Woche noch eine Podcast-Folge haben und das nicht zu viel
Wieso
für uns
sehen
wird.
Wir uns 3-mal?
Na, wir nehmen heute auf. Morgen gucken wir Dune und Sonntag ist Social Movie Night zu Dune.
Ja,
wir sehen
stimmt.
uns 3-mal. Oder hast du vor, bei einem der Sachen nicht zu erscheinen?
Ach,
dann sag's mir vorher.
Social Movie Night, was soll ich da? Nö. Nee.
Gut.
Dann mach das mal alleine.
Okay, ja. Dann haben wir wenigstens auch gute Stimmung. Genau.
Was hast du erzählt? Wir haben 10.000 Anfragen bekommen für die Social Media.
Ich glaube 5.000. Ja, nee. Gestern oder vorgestern.
Also es sind auf jeden Fall mehrere tausend.
Ja, obwohl es ja ein regionales Event ist und wir noch Corona haben und die Verlosung, die laufen ja auch noch. Aber das ist wirklich beeindruckend. Klar, großer Film, und dann kommen wir zurück mit so einer Reihe. Dann bist du mit Gastgeber. Was will man natürlich mehr?
Was will man mehr?
Nee, ist schön. Also man merkt auch, die Euphorie ist auch auf allen Plattformen, wo ich das gepostet habe, mal bei dir gesehen habe, ist groß. Also außer, dass natürlich immer Leute sagen, warum kommt ihr nicht nach St. Pölten oder nach sonst wohin?
Ist geplant.
Außerdem freuen sie sich ganz doll und ich drücke auch all die Daumen, aber bei 5 oder nachher 8.000 Bewerbungen 120 Leute gewinnen, naja, das ist die Gewinnchance unter 2%. Leider, ist so.
Was ich in meinem Video gar nicht sagen konnte, eine Fotowand wird es geben, aber können wir überhaupt Fotos machen?
Das, ehrlich gesagt, weiß ich das auch noch nicht exakt, wie das ablaufen wird. Aha. Wir werden das dann irgendwie, also ich weiß bestimmt, wo das stehen wird, wie das funktioniert oder ob die Leute sich nur selbst zu zweit fotografieren als Erinnerung. Ich weiß es auch nicht. Wir machen ja nicht wenige, so, ne? So nach dem Motto, wir waren da. Du kannst ja die Fotowand mit nach Hause nehmen, David. Dann kannst du sie ans Zimmer stellen.
Mhm. Wir haben ein paar Filme, die wir schon ein bisschen länger, also Saw habe ich schon ein bisschen länger gesehen und ich hatte die Kritik bei mir bei Letterboxd auch schon eine ganze Weile. Jetzt mich dann doch entschieden, auf YouTube noch einen zu machen. Du hast auch irgendwie was gemacht und es war sehr interessant zu lesen, bei mir auch viel in den Kommentaren, dass Saw ist schon beim 9. Teil, also das haben viele gar nicht mitbekommen. Und weil das so ein riesiges Wischiwaschi ist, reden wir nicht nur heute über Saw, sondern ich werde mit Robert das große Saw-Quiz heute spielen. Weil
der wird ein Spiel mit mir spielen.
Ich spiele ein Spiel mit dir. Und dann haben wir noch einen richtig guten Film, Stillwater, über den werden wir reden.
Ja, ich muss kurz noch unbedingt über After Love reden. Und du, glaube ich, auch, das, um das zu komplettieren, weil ich habe noch viele Anfragen bekommen über den neuen James Wan-Film Malignant. Den hat David dann tatsächlich gesehen, dass wir das wenigstens so zum Komplettieren beides mal drin haben, weil das schon durchaus relevant war.
Und dann gibt's heute die große Herbst-Winter-Vorschau. Da werden wir mit euch mal durchgehen, was ist wichtig in den nächsten Monaten, was müsst ihr auf dem Schirm haben, beziehungsweise was kriegt ihr dann wiedergekäut hier bei 2 wie Pech und Schwafel
gekaut,
von uns beiden.
Gekäut, oder? Wiedergekäut? Gekaut? Du, ich meine, ich will dich auch nicht korrigieren. Ich frage mich immer bei Sprache, ich will dann immer wissen, was jetzt richtig
ist. Das ist wieder
Coin. Ja, das ist wie das eine Wort, was du mir beigebracht hast, was ich jetzt gerade vergessen habe. Wenn was ganz, ganz düster und traurig und hoffnungslos ist, dann ist es nihilistisch. Sehr gut.
Gut. Was willst du zuerst? Also erstmal muss ich dich natürlich fragen, was du zuletzt gesehen hast, Robert.
Also zuletzt, du hast es heute ganz anders aufgezogen, ist in Ordnung, wenn Erwachsener, 32. Folge. Ich würde sagen, wir enden mit Saw, oder? Damit wir einen schönen Übergang haben.
Machen wir so.
Wollen wir mal die kleinen Abreißer kurz machen, was du und ich jeweils nur gesehen haben? Mhm. Mit After Love und Malignant anfangen, wo möchtest du anfangen?
Ich würde ganz gerne ganz kurz anfangen mit einer Doku, die ich auf Apple TV Plus gesehen habe, nämlich 9/11 Inside the President's War Room. Kann ich nur ganz kurz was zu sagen? Das ist die erste Doku zu 9/11 aus der Sicht derjenigen, die die größten Kriegstreiber in dieser ganzen Nummer sind. Nämlich aus dem, also es wird tatsächlich dem Präsidenten in ganz vielen Fotos, aber auch in Archivmaterial über die Schulter geguckt. Es kommen Leute wie George W. Bush selbst oder Dick Cheney zu Wort. Condoleezza Rice ist mit am Start und ich war kurz davor zu kotzen, als ich das gesehen
Findest
habe.
Findest du jetzt, die Amerikaner sind Kriegstreiber?
Nee. Das habe ich nur so gesagt.
Was ist jetzt darauf?
George W. Bush guckt die gesamte Doku hindurch wie so eine Kuh auf der Weide, die nicht so richtig weiß, ob sie jetzt scheißen oder schlafen soll. Der hat so einen richtig glasigen Blick und du siehst ihm dem siehst du die Dummheit wirklich durch die Augen an. Der sagt dann auch immer wieder so lustige Sachen wie, ja, ich hatte die Idee, dieses und jenes zu machen, während dann umgeschnitten wird auf Dick Cheney, der erzählt, dass er dann in dem Moment angerufen hat beim Präsidenten, um ihm quasi zu raten, dass man dieses und jenes machen könnte. Und dann Umschnitt auf George W. Bush. Na, letzten Endes war es meine Idee. Und man weiß ja mittlerweile, dass Dick Cheney derjenige gewesen ist, der quasi das Land regiert hat.
Und Rumsfeld hat auch damals, glaube ich, auch richtig viel mit so biblischen Zitaten Bush immer animiert, auf diesem christlichen Pfad zu marschieren und so.
Ich fand diese Doku auf doppelter Ebene scheußlich, weil so auf der einen Seite diese menschlichen Schicksale nochmal zu sehen, wie sie Türme einstürzen und so, das ist immer schrecklich. In jeder Doku.
Warst du mal
in
New York im Museum da oder im World Trade unter dem in dem alten noch oder unter dem One World Trade Center?
Großen Löcher dann zu Wasser, großen Wassergräben um.
Das neue, das große, das große Museum, das ist ja krass gewesen.
Genau. Und da war ich mal, ja. Aber ich war nie vorher da, hatte die Trade Center nie gesehen.
Ich war 2009 da hat man noch gesehen, wie sie alles gebaut, diese Baustelle da, das war das erste.
Und ich finde es ganz schrecklich, dass dem gegenüberstehen Aufnahmen, wie zum Beispiel die kannte man ja schon aus der Doku von Michael Moore zum Beispiel, wer im Kindergarten damals saß und sich keinen Meter gerührt hat. Und jetzt darf er dann nachträglich nochmal in die Kamera sagen, dass er halt auch erst, er war halt auch ein bisschen geschockt. Also in dem Moment wurde ich richtig wütend, als ich das sah, weil ich dachte so, also ein Staatsleiter, der in dem Moment nicht sofort aufspringt und sagt so, ey, was können wir tun, was ist los, sondern lieber da sitzt und dann ins Leere guckt, das konnte ich damals nicht verstehen, das kann ich jetzt nicht verstehen.
Was kriegt er gesagt ins Ohr? Ich glaube, we are under attack. Ne? Ich glaube, das...
Na, sie wussten ja schon, dass der Erste, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als er reinging, war schon klar, dass ins erste Gebäude ein Flieger rein ist. Und als der zweite Flieger das andere Gebäude traf, war klar, okay, das ist, jetzt ist Krieg oder beziehungsweise zumindest eine Attacke auf Amerika. Und es ist ja überhaupt nicht klar gewesen, was war noch, was kann passieren, wie viele Tote. Und George W. Bush blieb einfach sitzen. Und jetzt sitzen da jetzt ganz viele Leute vor der Kamera, die diesen Move verteidigen. Und da dachte ich, das grenzt ja an Geschichtsrevision. Das ist ja ekelerregend. Also deswegen... Ich fand das widerlich, diese Doku zu sehen. Ist auch ansonsten nicht spannend. Es ist so eine ganz minutiöse Aufarbeitung. Also sie gehen wirklich so mit so einem Timer die Minuten durch, was ist passiert. Aber natürlich auch sehr tendenziös. Nun muss man sagen, Dokus sind ja immer auf einer gewissen Ebene tendenziös, aber hier in der Richtung tendenziös. Das wäre so ein bisschen wie, der Vergleich ist jetzt ein bisschen hart, aber ne, wenn man jetzt irgendwie eine Nationalsozialisten-Doku machen würde und da jetzt Nazis vor die Kamera setzen würde, die dann sagen, naja gut, war jetzt nicht so gut, aber ne, konnten wir ja auch nichts dafür. Sorry, aber da kriege ich's kotzen. So, ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen weit hergeholt. Aber so ungefähr habe ich mich gefühlt dabei. Deswegen ganz ekelerregendes Ding. Und was ich noch schlimmer finde, ist, dass Apple TV Plus das jetzt raushaut. Also jetzt, wo in Afghanistan gerade die Afghanistan-Krise ist.
Na, sie machen das halt jetzt zum 9/11.
Ja, aber trotzdem, also da dieses nicht vorhandene Feingefühl zu besitzen, zu sagen, ey, jetzt können wir das rausbringen. Boah, schämt euch, wirklich schämt euch bis ins Mark. Ich fand das ganz schrecklich. Zu 9/11 gibt es ganz viele Dokus. Und da muss man sich nicht eine dieser Verschwörungstheorie-Dinge angucken, sondern es gibt mehrere Aufarbeitungen, die wirklich ins Mark gehen, die Informationsgehalt haben und trotzdem gut aufarbeiten. Das hier ist Bullshit. Das ist Bullshit von der US-Regierung finanziert, sehr wahrscheinlich. Deswegen schämt euch alle, die daran beteiligt sind, muss ich sehr echt.
Ich frage mich ehrlich gesagt, ob die USA seit den 40er Jahren mehr Jahre im Krieg waren oder mehr Jahre im Frieden. Haben die überhaupt eine Zeit gehabt, in der sie keinen Krieg geführt haben auf der Welt? Also den Kalten Krieg natürlich auch mit inkludiert als Krieg?
Ja, weiß ich gar nicht. Also es gab, was
gab
es?
Zweiten Kuba? Weltkrieg, da hast du das ist dann so
Golf. Okay.
Dann hast du Korea und Vietnam, du hast natürlich den Zweiten Weltkrieg, dann hast du den ganzen Kalten Krieg hinten dran, dann hast du Irakkrieg, Afghanistan seit 20 Jahren gewesen.
Gefühlt sind sie gerade im Krieg mit sich selbst und das ist vielleicht noch der Schlimmste, den sie führen müssen. Aber ja, also das war eine kleine Sache, die ich geguckt habe, musste ich tatsächlich irgendwann abbrechen, weil ich es nicht mehr ausgehalten haben.
Ich gehe mal ins ganz Seichte rüber, mal absolute Kontrastprogramm, After Love. Mhm. Sagt dir die Reihe was? Die After-Reihe?
After Truth und After Passion gab es schon, oder?
Es gab After Passion, After Truth, dann also kam die Wahrheit raus am Ende von
ich
After
dachte,
Passion.
Ich dachte mal, es ist ein Porno, After Passion. Das klingt
doch. Fifty Shades of Grey war doch eine Fanfiction of Twilight. Mhm. Und die After-Reihe von Anna Todd ist eine Fanfiction of Harry Styles. Harry Styles, der Sänger, glaube ich, von One Direction.
Das ist alles so bitter, ey.
Und deswegen heißt die Hauptfigur auch die gleichen Initialen Harden Scott. Und das geht um Harden und es geht um Tessa, die sich unglaublich verlieben und hassen. Und am Anfang ist es alles eine Wette, ob er sie rumkriegen kann. Das kriegt sie raus, dann in After Passion. Dann kommt der erste Teil, ist wirklich richtiger Kinderkram. Im zweiten Teil haben sie gesagt, okay, machen das mal erotischer. Und ab da wurde auch richtig vor der Kamera. Und das wurde auch wirklich eine viel bessere Nummer. Mittelschlecht nur noch. Die erste war Katastrophe, die zweite war mittelschlecht. Und jetzt bei der dritten ist das Drama wieder groß. Sie will nach Seattle ziehen, er will nach London, er aus reichem Hause. Ist alles immer ultra schick. Also es gibt nur Speedboote, krass Luxushütten in Wäldern und alles ist so im Millionen-Milliarden-Bereich. Hast du das Gefühl? Und immer, wenn sie auch nur einen Kellner anspricht, weil sie halt was zu trinken bestellt, dann kommt er schon vorbei und stößt den Kellner so an nach dem Motto, red nicht mit meiner Frau. Mhm. Das ist immer super eifersüchtig. Das ist nichts anderes als 100 Minuten lang Eifersüchteleien, ganz schlechter Konflikt und alle 20 Minuten wird die Unstimmigkeit kurz weggefickt vor der Kamera.
Warum guckst du dir das an?
Weil die After-Reihe, ich entwickle ein Guilty Pleasure für richtig schlechten Schnulzen-Soft-Pornogramm. Ich glaube, das sind meine 5-Groschen- oder 10-Groschen-Romane für ein Kino.
Es ist witzig, dass du das sagst. Ich stand dieser Tage an einem Zeitungsladen und ich hatte mir, was war das nochmal? Genau, ich hatte die lustigen Taschenbücher, habe ich durchgeguckt, welche Sachen sie haben. Genau, meine Freundin war dabei. Und genau, wir hatten dann diese Sachen durchgeguckt und zeigte dann auf Die unglaubliche Nacht mit dem Millionär hieß dann eins dieser Dinger. Und das war so ein Buch, das war ungefähr so groß wie oder so dick wie so eine Zeitung. Also gar nicht wirklich viel drin. Und drei Romane stand da. Drei Romane in diesem Ding. Und dann dachte ich so, das kann ja nicht funktionieren. Und da meinte sie zu mir, doch, diese Dinger verkaufen sich wie geschnitten Brot. Das ist, also wenn du dicke Kohle machen willst, werd irgendwie Schrottromanautor. Und dann habe ich kurz überlegt, das wäre doch was für mich. Einfach John Clark, aber da meinte sie dann auch direkt, nee, das muss, das am besten ist das so mit reichen Leuten und die haben dann so crazy Namen.
Das ganze reale Leben und die wirklichen Probleme musst du alle rausmachen aus diesen Dingern. Es muss vor Geld strotzen, damit auch nichts Langweiliges passiert, sondern es geht dann nur um die Gedanken über die hohen Gefühle und wie sie sich gerade vorstellt, was passiert. Und
Auf einer Yacht.
Und auf jeden Fall, aber auch wie bei 50 Shades, läuft die After-Reihe, glaube ich, in Deutschland am stärksten weltweit. Ne? Also richtig große Fanbase hier. Kein Scheiß, Teil 4 und 5 ist ja angekündigt. Also wird kommen, geht weiter. Gott. Das Ding läuft, die After-Reihe, David, kannst du dir mal angucken, wenn du Zeit hast.
Die After-Reihe klingt einfach so schön.
Ja, so heißt es halt.
Ich habe mal Linen geguckt und leider wird es jetzt nicht viel besser. Das ist der neue Film von James Wan, den er jetzt durch zwischen die letzten produzierten 150. Sequel von Conjuring und Insidious hat er dann Aquaman gemacht. Dreht gerade, glaube ich, auch den zweiten. Da ist jetzt das erste Bild zur neuen Rüstung von Aquaman rausgekommen. Und dazwischen hat er irgendwie mit dem Geld, was er sich da zusammenverdient hat bei Aquaman 1, hat er sich jetzt Malignant zusammengesponnen. Seine neue große Horrorvision, die so ein Horror war, dass ich wirklich es kaum ertragen habe. Da ist was diesmal passiert, was ist, glaube ich, ein First gewesen in meiner Karriere. Ich war in der Pressevorführung und fand die so schlimm, dass ich nach 45 Minuten gegangen bin. Also wirklich richtig, richtig ätzend. In diesen 45 Minuten ist das allerdümmstes Horrorkino. Gleich der Anfang beginnt ganz, ganz stümperhaft. Und auch danach ist das so ein dieses typische, ne, Geisterhaus und das aus untersetzten Kameraperspektiven. Also Kamera fährt so langsam über den Boden an das gruselig ausgeleuchtete Haus heran als Establishing-Shot und dann schneidet man rein, wie sie dann wieder im Dunkeln sitzt und nach dem Licht tappt und dann plötzlich huscht hinten ein Schatten durch. Das ist wahnsinnig dümmlich.
Hast du dich nicht erschrocken?
Nee, gar nicht. Also weil ich bin mittlerweile bei Horrorfilmen so, dass ich...
Das war wirklich eine
aber kann man ja trotzdem mal sagen, ich bin bei Horrorfilmen mittlerweile einfach so viel gewöhnt, dass sowas dann schon... Meiner Ansicht braucht es gar nicht viel, weil wenn ich mich daran erinnere, wie ich bei Hereditary da gesessen habe, wirklich die Finger vor dem Gesicht zum Teil, weil ich es kaum ausgehalten habe. Und der arbeitet ja so gut wie gar nicht mit Jumpscares zum Beispiel, mit Schockeffekten. Und das hier wiederum versucht, sich so daran abzuarbeiten, dass du schon in der ersten Minute desensibilisiert wirst.
Das ist halt so sehr dieses Unterschätzen des Publikums. Mhm. Du denkst, also wenn du dich fragst, wie schlau, oder was heißt schlau, aber wie weit kann ich meinem Publikum zutrauen, selbst diese fehlenden Linien an einer Silhouette in ihrem Kopf zu vervollständigen? Ab welchem Bild übergebe ich den Grusel dem Publikum, anstatt dann irgendwelche Figuren noch abzubilden und explizit zu zeigen? Und da unterschätzt James Wan halt, glaube ich, einfach das Publikum regelmäßig und macht das dann viel zu plakativ und primitiv.
Ja, genau. Und dann kam ich nach Hause. Hab einen totalen Verriss geschrieben, hab gesagt so, ey, unerträglich, richtig dumm und dass ich leid bin, auch solche Filme zu sehen. Dann hatte ich mehrere Kritiken gelesen. Der ist ja in den USA noch gar nicht gestartet. Der läuft da ja erst ab dem 10. an. Mhm. Deswegen ist hier im deutschen Raum tatsächlich sind die ersten Kritiken zu finden. Und da hatte ich dann plötzlich mehrere gelesen, die meinten, was für ein Spaß. Ich hatte bei Kino Plus eine Kritik von Daniel Schröckert gesehen, der dann sagte so, naja, er fand den auch oft überwiegend nicht gut. Aber er driftet dann in der zweiten Hälfte und der Film geht sehr lang, der geht fast 120 Minuten. Wird er dann plötzlich zu so einem Ding, was man früher auch von einem Peter Jackson hätte erwarten können. Also sowas wie Braindead oder so. Also eher in Richtung Komödie oder Horrorkomödie, eher so Splatter-Ding und völlig abgefahren. Und da dachte ich so, hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Und das habe ich so häufig gelesen. Also ich habe viele Kritiken gelesen, die sagten, dass es einen ganz schmalen Grat betritt zwischen absolutem Super-Trash, den man richtig beschissen finden kann. Und so lesen sich auch viele Kritiken. Oder wenn man sich auf den Trash einlässt, wird es besser. Also habe ich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich bin nochmal ins Kino gegangen. Ich habe mir eine Kinokarte geholt.
Ja, wir kommen ja immer wieder an den Punkt, wo wir an diese Streitigkeit geraten, wo du sagst, man muss einen Film nicht zu Ende gucken und ich sage, ja, man muss eigentlich
ja,
zu Ende
ja, aber, gucken. Ja, ja, aber ich hatte es noch nie, weil normalerweise ist es ja so, dass du an einem Punkt dann irgendwann sagen kannst, okay, du weißt, was du bekommst. Gerade bei so Horrorfilmen, die ja sowieso nach Schema F gemacht sind. Und der sollte einfach nicht nach Schema F sein. Also bin ich nochmal ins Kino gegangen und habe gedacht, das kann ja nicht sein. Habe mich durch die ersten 45 Minuten nochmal gequält. Und dann, ja, dann wird er plötzlich tatsächlich zu mehr zu diesem Film, den andere erwähnen. Aber, und das muss ich ganz klar sagen, diese Intention von wegen, das soll jetzt hier ein krass witziger oder so ein Genre-Mash-up sein, der genauso gedacht ist, hat sich bei mir nie eingestellt. Und da bin ich eben genau auf der Seite derjenigen, die sagen, was ist denn das für ein absoluter Müll? Ja, es gibt am Ende ne, dieser Killer, der dann da drin vorkommt. Es ist dann tatsächlich so ein, wird dann aus dieser Gruselnummer tatsächlich wirklich so ein Killer zieht los und metzelt alle mit so einer ziemlich speziellen Mordwaffe ab. Es gibt dann so eine lange Sequenz in so einer Polizeistation, die wirklich krass ist. Aber ich fand das trotzdem ich fand das nicht gut inszeniert. Ich habe das Gefühl gehabt, der Film hat nie den Ton getroffen, ich habe gar nicht verstanden, was seine Intention gewesen ist. Der konnte sich gefühlt für kein Genre entscheiden und hat dann mal irgendwie alles gemacht. Aber ich musste dann daran denken, wie Daniel den verglich so mit sowas wie Brainerd und null. Also Peter Jackson hat von Anfang an klar gemacht, also Peter Jackson Brainerd hat eine ganz klare rote Linie, was die Tonalität angeht, was generell auch, der hat eine gute Story, muss ich sagen. Malignant ist einfach scheiße und für die ersten 45 Minuten derart beschissen, dass man wirklich, dass es Leute gibt, die da rausgehen. Und ich habe auch wirklich andere Kritiken gelesen, die das so sehen. Und er hat so redeeming qualities in der zweiten Hälfte, aber trotzdem ist das ein Film, den kannst du komplett in die Tonne treten. Deswegen, da habe ich dann zweimal Zeit vergeudet und auch noch Geld für ausgegeben. Und es tut mir richtig leid. Deswegen, das war gar nicht. Also ich freue mich auch da wieder für jeden, der sagt so, hatte ich Spaß mit, aber bei mir hat das null funktioniert.
Redeeming Qualities, Wiedergutmachungspotenzial. Habe auch noch nie gehört.
Nee, Redeeming Qualities? Nö, also das sind so, wenn
ja, nee, ich habe schon verstanden, also Wiedergutmachungspotenzial. Okay. Ich habe es jetzt mal so übersetzt für die Zuhörenden.
Ja, Qualitäten, die dann das Ganze wieder so ein bisschen über so eine gewisse Linie
heben. Genau, quasi, ich meine, wieder gut machen für die Zeit am Anfang. Lass uns mal über einen Film reden, über den, in dem wir beide waren, weil ich gar nicht weiß, ob du da Erwartungen hattest, weil ich hatte gar keine Erwartungen, nämlich Stillwater.
Ich schon.
Ja, ich weiß.
Ich hatte den Trailer gesehen, mochte den und ich hatte mit jemandem gesprochen, der ihn schon gesehen hatte, der sagte, guck den, der ist gut.
Ich weiß, Matt Damon hat normalerweise ein gutes bis sehr gutes Händchen für Stoffe und da kann ich mich drauf verlassen, dass das für gewöhnlich nicht müllig wird. Also sag mal, wirklich schlechte Filme mit Matt Damon, es gibt ein paar.
We Boarded Zoo, dieser Zoo-Film.
Selbst den fand ich nicht mehr so schlimm.
Und The Wall, muss ich sagen, den fand
ich. The Wall war wirklich schlimm, da muss viel Geld gegeben haben. Und den ja die ganze Welt nicht mochte, aber wir beide, war diese Schrumpfnummer.
Downsizing. Richtig schlimm fand ich Elysium.
Ach stimmt, das mit diesem
Neil Blomkamp.
Ja, ich glaube, wenn der immer so auf große Action, und auch die Jason Bourne-Reihe wurde ja hinten raus immer schlechter, aber alles, was so Drama anbelangt, das hat er immer sehr, sehr solide gemacht.
Er hat
seinen Oscar als Drehbuchautor bekommen mit Ben Affleck zusammen, weil wahrscheinlich hat er auch ein gutes Gefühl dafür, wenn er Bücher liest, was für Stoffe was hergeben und was wahrscheinlich dann eher nicht so. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Ich finde, der ist immer stärker geworden und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Stillwater war ich trotzdem überrascht, wie gut er gespielt hat. Aber ich glaube, ist ganz gut, wenn du mal erzählst, worum es geht.
Stillwater, genau. Also Stillwater erzählt die Geschichte von Bill. Bill ist ein Arbeiter in Oklahoma, der arbeitet auf dem Bau, der arbeitet auf Ölfeldern, so ein einfacher, ich würde nicht sagen primitiver, aber einer Baseball-Cappy, Jeans, Baumwollhemd. So einfach stolz darauf, Amerikaner zu sein. Das Land der Freien und man sei die größte Nation der Welt. Aber Bill hat es nicht immer ganz einfach gehabt, weil seine Familie ist zerrüttet. Seine Frau, die hat sich, glaube ich, das Leben genommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und seine Tochter, die ist irgendwann abgehauen. Die ist nach Frankreich, nach Marseille gegangen, studieren. Und der Film fängt uns damit ab, dass sie aber schon seit 5 Jahren dort im Gefängnis sitzt, weil man sie des Mordes für schuldig befunden hat an einer sehr guten Freundin. Und Bill versucht, das bisschen Geld, was er hat, zusammenzukratzen, nach Frankreich zu gehen, obwohl er weder Französisch spricht, noch das Justizsystem dort kennt, versucht seine Tochter zu besuchen, nächtigt in irgendwelchen heruntergekommenen Hotels und versucht alles, was irgendwie möglich ist, diesen Fall voranzubringen oder neu aufzurollen oder neuen Hinweisen nachzugehen. Und das, obwohl seine Tochter das gar nicht so wirklich möchte und trifft aber auf Virginie, eine junge Frau und alleinerziehende Mutter. Und diese Bekanntschaft wird ihm ganz neue Möglichkeiten geben und vor allem auch eine ganz außergewöhnliche Freundschaft und Unterstützung sein. Und ja, dann driften wir in diese Welt, in der zwei Kulturen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aufeinandertreffen, in der die Arroganz eines Amerikaners auch sehr entlarvt wird, wie ich finde, und gleichzeitig eine ganz wundervolle Freundschaft entsteht, eine ganz besondere Vater-Tochter-Bindung, bei der ich glaube von Sekunde eins an, dass die Vater und Tochter sind, dass die aber ein unglaubliches Problem haben, aufeinander zuzugehen, weil vor allem sie mit ihrem Vater nichts anfangen kann und dann nach und nach sich daraus so eine Geschichte entspinnt über, und ich will ja gar nicht zu weit vorgreifen, aber eben über Zusammenhalt, über Überwindung von Konflikten und immer wieder auch so ein ganz trauriger Look auf jemanden, der kämpft und kämpft und kämpft und immer wieder am Boden liegt, weil diese Figur des Bill, dem habe ich unglaublich mitgefühlt und mitgespürt, wie er im Grunde einfach nur dafür kämpft, dass seine Tochter nicht die gleichen Fehler macht wie er, weil er selbst genug Mist im Leben erlebt hat und auch sein letztes Hemd geben würde. Und dem dabei zuzugucken, hat immer in seinem Blick eine ganz große Traurigkeit, aber auch Verbundenheit, weil diese Frau, die er kennenlernt, und die kleine Tochter sind wie so eine Ersatzfamilie. Und da gibt es ganz viele schöne Momente. Also der Film schafft es mit einer sehr dichten Atmosphäre und Ruhe, eigentlich wie sich ein europäischer Film mit Matt Damon anzufühlen und nicht wie ein amerikanischer Film, der in Europa gedreht wurde.
Ja, basiert ja so lose, kann man sagen, wobei lose ist fast schon zu understated, der Amanda Knox-Fall, falls du den auch kennst.
Gibt, glaube ich, hat sich auf Twitter dazu auch geäußert, zu Stillwater.
Ja, glaube ich, sie ist nicht begeistert von der Message des Films. Was sie da sagt, sollte man am besten ignorieren, weil das spoilert so ein bisschen das Ende von Stillwater, deswegen solltet ihr jetzt nicht gucken, was sie gesagt hat. Nichtsdestotrotz, es schließt dann so ein bisschen an. Amanda Knox, kann man sich eine Doku, glaube ich, auch auf Netflix angucken.
Ich glaube, die Mädchen mit den blauen Augen. Mit den blauen Augen, irgendwie sowas.
So, genau, das, Killer, ne? With the Blue Eyes oder irgendwie sowas. Mhm. Und da geht es ja darum, dass sie, ne, dieselbe Story, ich weiß gar nicht, wo das war, auf jeden Fall auch Mordfall. Und dann gab es eine weitere Person, von die niemand kennt. Es gab irgendwie noch zusätzliches Blut am Tatort, aber es konnte niemand nachgewiesen werden und dementsprechend ist sie in den Knast gegangen und dann aber irgendwann wieder freigekommen. Ich muss sagen, ich fand mehrere Dinge spannend. Ich fand es interessant, wie Tom McCarthy, der ja vorher Spotlight gemacht hat, diese Recherchearbeit quasi ein bisschen inszeniert. Das hat er ja bei Spotlight schon ziemlich gut gemacht. Spotlight ist ja auch ein Film, der eigentlich nicht viel mehr macht, als Journalisten dabei zu zeigen, wie sie ihre Arbeit machen.
Damals ging es um die sexuellen Übergriffe, genau, aus der christlichen Kirche.
Und dabei dröselt sich so langsam dieser Fall auf und es kommen Details ans Licht und das funktioniert trotzdem wahnsinnig spannend. Es gibt keine typischen Sachen, die normalerweise dann in Thrillern passieren müssen, wo dann ein Twist passiert und dann kommt jetzt hier noch jemand rein und dann ist eine Action-Verfolgungsjagd und das gibt es in Stillwater alles nicht, sondern Matt Damon spielt wahnsinnig zurückhaltend, wie ich finde, richtig, richtig reduziert, diesen Amerikaner, der nie gelernt hat, mit seinen Gefühlen in irgendeiner Form umzugehen, die überhaupt auch zu äußern. Das merkst du vor allen Dingen in diesem Zusammenspiel mit Virginie, aber auch mit seiner Tochter, ne, die sagen sich einfach nichts, ganz vieles findet unter der Oberfläche statt und ich fand es interessant, bis faszinierend, Matt Damon dabei in die Augen zu gucken, weil der ganz auf seiner Oberfläche passiert so eine Oberflächenspannung. Im Gesicht merkst du, tut sich ganz viel, aber nicht genug, und aber in den Augen sehr viel, aber er sagt dabei gar nichts. Und das fand ich richtig krass, diese Verzweiflung und diese auch so dieses Leid, was er selber über die Jahre erfahren hat. Das ist erstmal das eine gewesen. Dann fand ich es total spannend, wie, will gar nicht sagen Konflikt, aber so dieser, das ist ja fast so eine Fish-out-of-water-Story gewesen. Er als Amerikaner kommt nach Europa und versteht diese ganzen Traditionen nicht. Und der Film macht das zum Teil auf sehr clevere, zurückhaltende Art und Weise, indem, ne, er geht mit Virginie, also der Mutter eines anderen Kindes, die er kennenlernt, die ihm dann auch viel hilft, geht er essen und er bestellt erstmal eine große Cola und sie sitzt da mit einem Wein. Und damit stoßen sie dann beide an. Und er sieht halt wirklich immer aus wie so ein Hillbilly und sie ist halt eine wohlgekleidete Europäerin, so.
Und sie aber auch Schauspielerin vom Theater und immer mit so luftigem Kleid.
Genau. Und es ist ganz, ne, es ist super interessant. Sie nimmt ihn dann mit zu einem Theaterstück und fragt ihn dann, na, wie fandest du es? Und er kann das halt einfach nicht sagen. Er weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Er kann seine Gedanken nicht in Worte fassen, aber hat auch für diese feinen Dinge, hat er gar nicht den Sinn.
Aber dann kann er sie eigentlich schon in Worte fassen. Also er sagt dann, auch wenn es vielleicht die Gedanken etwas, ich will nicht sagen stumpfer sind oder einfacher gehalten, aber er ringt sich ja dann doch durch. Also es bricht dann immer so wieder aus ihm heraus.
Also was der Film wirklich brillant beherrscht, sind die Figurenzeichnung ist ganz toll. Es gab immer wieder Momente, irgendwann entspinnen sich dann, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber zwischen den Figuren entspinnen sich dann noch ein paar Konstellationen, die zum Teil wirklich super berührend sind. Mir ging er am Ende ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Also er ist am Ende passiert dann doch nochmal so ein Twist, der dann dazu führt, dass nochmal 20 Minuten hinten rankommen und ich finde, der geht, glaube ich, 2,5 Stunden. Da merkte ich so in der letzten halben Stunde, oh, eigentlich hätte ich gerne früher ein bisschen Schluss gemacht. Auch weil das Schicksal der Figuren dann auch nochmal so Twists und Turns nimmt, von denen ich mir wirklich gedacht hätte, ach, ich hätte es mir lieber anders gewünscht.
Wobei ich die letzten beiden Sätze, die gesprochen werden, ja, in dem Film großartig
ja, der,
finde.
Ja, der letzte großartig. Satz ist der absolute Hammer.
Also, da hat es mich aus den Schuhen gehauen.
Ja. Und das macht er auch wieder so großartig. Deswegen fantastisch gespielt, fantastisch geschrieben, tolles Pacing, trotz der 2,5 Stunden. Ich habe viele Kritiken gelesen, wo Leute gesagt haben, ich bin fast weggepennt. Fand ich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, Tom McCarthy einfach dieses... der hat einen guten Flow, um Dinge zu erzählen, die eigentlich gar nicht so spannend sind.
Wo hast du denn diese Kritiken gelesen? Also, weil sowas ganz oft bei so, fällt es immer wieder auf, wenn Stoffe amerikakritisch sind, dass gerade die amerikanischen Journalisten verhältnismäßig oft eine Diskrepanz entsteht zu dem, was ich so aus von europäischen.
Ich lese eigentlich fast nur noch auf Letterboxd. Also auf Letterboxd kann man ja gucken, was schreiben andere. Und da sind viele Influencer dabei, viele Journalisten, aber halt auch ganz normale Kinogänger. Mhm. Und da sind so, wenn du da draufklickst auf die Kritiken, sind meistens die meistgelikten, die dir als erstes angezeigt werden. Und das sind immer große, ausführliche, wirklich auch super geschriebene Kritiken zum Teil. Und die ergeben für mich eine schöne Schnittmenge, wie denn das Publikum, und das dann nicht nur aus Kritikern besteht, wie gesagt, einen Film gefunden hat. Und da habe ich halt häufig gelesen, so, nee, war mir zu lang. Aber eigentlich finde ich, das ist die große Stärke von Tom McCarthy, dass der solche Sachen, solche banalen Dinge wie Matt Damon geht zum Amt, wird trotzdem so schön erzählt, so temporeich und ihm zu folgen dabei auch. Also er ist wirklich auch das Gewicht, das dieses ganze Ding am Laufen hält. Und das mag ich sehr an Stillwater.
Also Stillwater hat mich auch so ein bisschen, oder zeigt mir das, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, dass Drama für mich mein Lieblingsgenre wird. Es war für mich immer nicht so klar verortbar, wo ist das, aber ich merke immer mehr, dass ein gutes Drama ist das, was mich am längsten halten wird, fernab von allen Genres.
Ja, nein, mir wurde neulich wieder vorgestellt, ich hätte einen schwulen Filmgeschmack. Die Filme, die ich vorschlagen wäre, wären alle gay, hatte neulich wieder einer geschrieben. Das ist wahrscheinlich seine Art zu sagen, wo sind jetzt hier die Marvel-Filme und die Action-Filme?
Wahrscheinlich seine Art, damit nicht umgehen zu können,
ja, ja.
Wie die Person mit Männern oder gleichgeschlechtlichen Leuten im eigenen Leben umgeht.
Ja, dass das absurd ist, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber es ist sehr interessant, dass sowas dann aufkommt, ne? Dass wenn du ein paar Dramen in deiner besten Liste hast. Aber das hat sich bei mir natürlich auch gewandelt über die Jahre, ne? Da ist auch immer mal wieder ein Science-Fiction-Film drin oder mal ein Animationsfilm. Aber ich merke dann auch, dass dieses Jahr, so in meiner Liste ist Stillwater jetzt drin, The Father neu dazugekommen, den konnte ich endlich nachholen. Ich habe da schon viele Dramen, aber es ist auch mal sowas wie Quiet Place 2 oder sowas wie Love and Monsters. Es muss mich halt unterhalten. Und bei Stillwater fand ich, das ist halt Kino, was du nicht die ganze Zeit um die Ohren geworfen bekommst. Ja. Ne? Also selbst wenn ich jetzt sage, Shang-Chi hat mir gefallen, gemessen an den Maßstäben von Marvel. Wenn ich da einen Stillwater oder so dagegen halte, das kann nicht mal annähernd irgendwie mithalten.
Übrigens, dazu muss man sagen, ganz schöne Zahlen. Ne? 90 Millionen über Labor Day-Wochenende hat Shang-Chi eingespielt in den USA. Das ist trotz Pandemie eine starke Zahl. In Deutschland, glaube ich, so 160.000 Kinogänger. Das ist nicht so viel, aber ich merke hierzulande, dass die Leute Shang-Chi denken, was ist das denn überhaupt, nicht einherbekriegen, dass das zu Marvel gehört.
Hast du mal gucken können, wie viel Sky Sharks...
Ich habe dir das doch geschickt, glaube ich, oder?
Naja, aber das Publikum weiß es ja
also,
nicht.
Ja, ich habe es herausfinden können, weil mich das tatsächlich mal interessiert hat. Ich habe auf allen einschlägigen Seiten, wo man Kinocharts gucken kann, versucht herauszufinden, wie es darum steht, habe aber nirgendwo einen Bericht dazu gefunden, weil es anscheinend dann dementsprechend so weit unten in der Liste sein muss. Und ich meine, es ist irgendwie sowas, am Startwochenende waren das oder bis jetzt irgendwie 1.700 oder 1.900 Leute. Vielleicht hat er jetzt 2.000 oder 3.000 Leute haben vielleicht Sky Sharks gesehen. Ich habe es jetzt nicht direkt hier parat, aber wenig tatsächlich. Hat unsere Promo doch nichts genutzt?
Nee. Ich habe so Nachrichten bekommen wie, wir boykottieren diesen Film und unsere Hilfe ist euch sicher. Und darum ging es uns definitiv nicht, das muss man klar sagen.
Ja, ist aber nett, wenn Leute sich zumindest das Gefühl haben, sie wollen sich solidarisieren, aber das war ja, ich will dieses Thema eigentlich nicht immer schon wieder aufgreifen.
Ja, ja.
Es war erwartbar. Hey, der Film hat so viel Besucher, wie er gut ist, aus meiner Sicht. Und damit ist okay.
Ja.
Gut.
Pass mal auf.
Aber warte, ich habe übrigens heute noch die, ich habe letztens tatsächlich noch mal geguckt und habe mal die Kritik von Pöni dazu gelesen.
Der ehemalige Sat1-Kritiker?
Ja. Und das ist mal im Vergleich zu mir kaputt machen.
Ja, wo schreibt denn der jetzt?
Ich habe da irgendwie so einen Blog oder so eine Website gesehen und da habe ich das gelesen.
Ich fand ihn ja bei Sat1 schon ganz schrecklich. Ich weiß nicht, kann der überhaupt Kritiken verfassen? Weil bei Sat1 ist der im Grunde nur wie so ein Gnom auf und ab gesprungen.
Wir sehen ihn immer noch bei PV regelmäßig. Vielleicht ist das sein Stil. Es gab nicht wenige Leute, die es gern gehört haben. Ich will, lass sie doch alle machen.
Naja, ich würde halt gerne wissen, was er dann da gesagt hat. Vielleicht, ich will es mir.
Ach so, soll ich das raussuchen und vorlesen?
Ja, mach mal bitte.
Okay, warum kommt jetzt immer wieder diese Sky Sharks Nummer? Okay, pass auf, hier. Ich habe es nämlich, der schrieb, Ende August, habe ich festgestellt. Geht aber schnell. Es entstehen Filme, gleich es gibt Filme, die sind nicht nur eine Zumutung, sondern ekelhaft grottig, wie aktuell Sky Sharks. Entstanden als Crowdfunding-Projekt, als Menschenmengenfinanzierung. Man sammelt Money bei Interessenten, um mit dem hereingeholten Geld, genannt auch Schwarmfinanzierung, Gruppenfinanzierung, dann einen Film herzustellen. Wie diesen, Trash Mist. Himmelshaie mit animierten und echten Akteuren wie fliegende Haie, Nazi-Gesocks und Zombie-Mischmasch und Tote, die das Kommando übernehmen, um für Hektoliter von Blutfontänen für hunderte abgeschlagene Köpfe und bescheuerte Fickeinlagen zu sorgen. Auch gerne umgekehrt. Soll witzig sein, ist aber nur saudämlich, blöde, primitiv, dusselig, während schließlich Duff zum Tanz den Adolf Hitler bzw. Tanz den Mussolini rockig einlädt. Soll lustig sein, klingt aber scheiße, ist es auch, wie fast alles hier. 102 Minuten fürchterliches, ungenießbares, entsetzliches, dämliches After-Film-Brechreiz-Schäf.
Gott, was ist das denn für ein
das
Scheiß?
Das steht auf pönack.de, habe ich zufällig gefunden, die Tage, weil ich dachte, vielleicht bin ich ja doch alleine.
Kein Wunder, dass sie den bei Sat1 geschasst haben. Naja,
okay. Gut. Ey, das ist Davids Meinung. Es entspricht nicht meiner Meinung zu Pöni, will ich an der Stelle sagen. Ich habe nicht viel geguckt, aber ich fand den übertrieben unterhaltsam. Aber ich würde.
Ich fand den nicht unterhaltsam. Das war immer wie, egal.
Ich fand ihn immer sehr so energiegeladen, sage ich mal.
Energiegeladen? Mhm.
Wenn ich eins merke, ist doch, gerade auch bei dir und mir, ich muss wirklich nicht die Meinung von anderen vertreten und ich will auch nicht die Meinung von anderen diskreditieren. Zum Beispiel,
ich finde aber trotzdem, dass ich Kritik wie Kritik anfühlen sollte. Sprich, ich möchte schon auch noch eine halbwegs greifbare Filmanalyse haben. Das ist
ja
jetzt
gut, aber ich glaube bei diesem Beispiel.
Bei Sky Sharks, genau, deswegen, wir nehmen mal Sky Sharks raus, weil da müssen wir ja klar sagen, auch ich habe zum Beispiel auf meinem Kanal ja keine richtige Kritik gebracht. Das habe ich nur bei Letterboxd gemacht. Bei richtig schlechten Filmen verliere ich auch nicht viele Worte. Ich finde aber, wenn ich früher Sat1 geschaut habe, diese Sachen, dann war das sehr häufig und zu überwiegenden Teilen so, dass Kritiken sich auch so angehört haben, dass ich das Gefühl hatte, hat der Mann überhaupt verstanden, worüber er da redet?
Wenn immer ich so Kritiker in diesen, sage ich mal, nicht eigenen Kinoformaten sehe, die dafür da sind, sondern in Morgenmagazinen, wo sie dann, sage ich mal, 90 Sekunden bekommen, über einen Film zu reden.
Ja,
ich habe es ja beim Radio auch gemerkt.
Sagen, ja.
Dann hast du einen engen Timeslot, dann darfst du kurz drüber reden und da bleibt nicht viel Hand. Dann sollst du auch noch sagen, worum es geht und wer mitspielt und dann hast du noch 20 Sekunden für Meinung. Ich glaube, es ist ein ganz schwieriges Umfeld, um fundiert etwas zu sagen. Das ist schon der Natur dieses Umfelds gegeben.
Aber dann, auch da würde ich dann, also ich persönlich, wenn man mich dann fragen würde, würde ich sagen, hey Leute, wenn ich nicht die Zeit bekomme, irgendwas über den Film zu sagen, dann geht es ja gar nicht um Filme. Dann geht es darum, dass ihr irgendwelche Sendezeit voll macht, aber dann geht es nicht um das Kino, da geht es auch nicht um meine Meinung. Sorry, da bin ich raus. Und das ist auch eine Wahl, die man treffen kann. Aber
kann man,
wir wollen, lass uns nicht zu jetzt über andere ablästern, das ist unschön.
Das ist auch nicht ablästern, glaube ich. Jetzt ging es ja nicht mehr um Personal, sondern um diesen Fernsehslot. Ich fände es ja gut, wenn es eigene Kinoformate gäbe. Wir beide könnten doch einen Pitch machen an den Sender, David. Du und ich. Ein eigenes Kinoformat.
Nee, ich glaube, das wird einfach nicht...
Wir schaffen das.
Meinst du, im Fernsehen wird das passieren? Weil ich habe immer das Gefühl, gerade in den USA gab es ja Siskel und Ebert, aber selbst die haben nicht viel Sendezeit bekommen, muss man sagen. Also wenn du dir...
Wir können ja klein anfangen. Wir können ja so bei einem Drittsender anfangen. Wir müssen ja nicht hier auf dem ersten Sender anfangen. Wir machen so ein kleines Ding und dann starten wir und dann muss man ein bisschen dran glauben.
Okay.
Können wir doch mal machen.
Na gut. Also, wenn ihr einen Fernsehsender besitzt, einen drittklassigen Fernsehsender.
Wir hören tatsächlich nicht wenig Redakteure und so mit. Wir haben einige geschrieben. Da wird sich unterschätzen.
Also,
wir wollen über, ja, was wollt
ihr
sagen?
Wir machen jetzt das Saw-Spiel
oder?
Wir machen das Spiel zuerst, weil ich glaube, wir können schön einleiten auch auf Saw und auch wie irre das zum Teil ist, indem wir mal so ein bisschen recappen, wie die ersten Teile so gewesen sind. Ich fange mal leicht an. Also dieses Spiel wird folgendermaßen laufen, Robert. Ich habe deine Kritik gesehen und da hast du, glaube ich, gesagt, wie viele Filme hast du geschaut?
Also ich glaube, ich habe, also eins ist ja klar, ist die Beinabsägenummer in dem Raum. Zwei ist schon das mit Spritzen und in drei gibt es Schweineköpfe, oder?
Genau.
Und dann läuft nichts mehr.
Ja, ja.
Ich meine, ich könnte vielleicht acht gesehen haben. Der ist so 3-4 Jahre alt, ne?
Der Jigsaw.
Ich habe nochmal irgendwie sowas gesehen, wo er schon sehr schwer krank ist, aber noch existiert.
Ja, schwer. Also das Ding ist, das Problem ist, du hast jetzt gerade alle Filme mit einem Satz beschrieben, außer jetzt den letzten, weil da kommt er halt wirklich gar nicht vor. Aber in den anderen ist er ja immer in Rückblenden irgendwie zu sehen, weil okay, die ja alle irgendwie miteinander zu tun haben. Und deswegen, darum geht's jetzt quasi.
Okay, gut.
Ich habe mir kleine Storybeats rausgeschrieben und ich will von dir wissen, habe ich mir den ausgedacht oder ist das tatsächlich aus den Filmen? Wir fangen mal ganz einfach an.
Der erste stimmt.
Der
das
erste
ist nicht einfach.
Du kennst den ersten, ne? Da ist es, gibt es diesen Arzt, der quasi bei John Kramer, der sich ja später als Jigsaw herausstellt, feststellt, ah, er hat Krebs. Später wird dieser Arzt von ihnen dann gefangen genommen und dann sägt er sich das Bein ab und kriecht aus dem Raum raus. Ne? Habe ich mir ausgedacht oder ist es wahr?
Am Ende steht doch der Typ, der in der Mitte liegt, er sägt sich ein Bein ab und er muss es, der kriecht nicht raus.
Doch.
Der kriecht raus? Ja. Bleibt der in der Mitte aufsteht, schafft er es noch raus?
Aha. Nee, nicht der in der Mitte. Der in der Mitte ist schon Kramer.
Der schafft es raus?
Genau.
Doch gesagt, das Erste, was du sagst, ist wahr.
Und der andere bleibt liegen. Ja, wir fangen ja leicht an. So, okay. Wir machen weiter. John Kramer wird zum Mörder, weil seine schwangere Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenhauspatienten ihr Kind verliert. Ja? Also habe ich mir das ausgedacht oder ist das wahr?
Verliert ihr Kind beim Zusammenstoß?
Also John Kramer wird nur deswegen zum Mörder, weil seine schwangere Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Krankenhauspatienten ihr Kind verliert.
Nee.
Doch, das war. Also es stellt sich in Teil 4 heraus, ja, dass John Kramer eine Frau hatte,
ja.
Die war von ihm schwanger und die hat eine Klinik für Drogenpatienten aufgemacht. Und da gibt es so einen Zwischenfall und dann...
Das hast du mir jetzt aber in die Irre geführt. Für mich klang das so wie auf dem Weg zur Entbindung passiert irgendwas und da verliert sie ihr Kind, weil sie mit ihm zusammenstößt. Die hatte selber eine Klinik. Aha.
Ja, aber Quatsch.
Du hast mich jetzt schon ein bisschen
in
das Licht geführt. War schon Trickserei mit drin.
Die Puppe, die man immer wieder in den Saw-Filmen sieht, basiert eigentlich auf einer Puppe, die John Kramer für seinen ungeborenen Sohn gebastelt hat. Und die Puppe heißt Billy.
Klar, stimmt das. Stimmt nicht.
Doch, stimmt. Ja. Das stimmt. Das kommt irgendwie in
hast
einer.
Du überhaupt was selber ausgedacht?
In einer kurzen Szene vor. So. In Teil 8 stellt sich heraus, dass John Kramers Testergebnisse im Krankenhaus versehentlich vertauscht wurden. Sprich, der hatte gar keinen Krebs.
Also strategisch hast du jetzt nicht viermal hintereinander was gemacht, was stimmt. Andererseits habe ich das, andererseits habe ich das Gefühl, ich hätte das schon mal gehört. Ich sage, doch, die haben es vertauscht, deswegen will er den bestimmt umbringen. Das stimmt auch.
Es stimmt nicht.
Mann, siehst du, es war so klar, dass es jetzt nicht stimmen kann.
Es ist also, womit du recht hast, ist, sie vertauschen tatsächlich, also in Teil 8 in Jigsaw, der Film, den du vermutlich sogar gesehen hast, gibt es eine Szene, wo vertauscht wird die Ergebnisse. Allerdings wird es so vertauscht, dass auf den Röntgenergebnissen quasi das so aussieht, als hätte er keinen Krebs. Das heißt, dieser Krebs, den er hat, den man viel früher hätte entdecken können, bleibt über Jahre unentdeckt. Und das ist im Grunde sein Todesurteil dann später gewesen, weil er nicht früher behandelt wurde.
Naja, aber dann hast du geschrieben, du hast es ja so geschrieben, wie sie vertauschen die Ergebnisse und er hatte eigentlich keinen Krebs. Es gab also einen Zeitpunkt in der Reihe, in der das Szenario, was du mir hier vorgeschrieben hast, stimmt. Na was denn? Ich versuche hier ernsthaft ein Spiel zu spielen.
Naja, sie haben es vertauscht,
dann später.
Aber er hatte
ja,
trotzdem Krebs. Nein, er hatte zu dem Zeitpunkt ja Krebs. Aber sie haben die Ergebnisse vertauscht.
Hast du jetzt wieder recht.
Pass auf, es geht weiter. Macht direkt keinen Spaß.
Macht dir wirklich keinen Spaß?
Nee, das Ding ist, du hast es ja neulich mal gesagt, du bist so ein kompetitiver Spieler.
Ja, bin ich auch.
Du hast keine Lust am Spielen, du hast Lust am Gewinnen.
Ja, ich höre dir.
Komm, jetzt halt die Klappe und hör zu.
Das wird wieder tiefenpsychologisch.
In Saw 5.
Nee, ich kann auch lustvoll verlieren.
In Saw 5 stellt sich heraus, dass einer der Detectives, die Jigsaw jagen, heimlich auch Leute tötet und sich als Jigsaw ausgibt. Woraufhin Jigsaw ihn gefangen nimmt, um ihn zu seiner rechten Hand auszubilden.
Also ich habe es nicht gesehen, aber jemand, der schwer krank ist, braucht ja Nachfolger. Und es wird ja immer wieder darauf verwiesen, es wäre nicht der erste Trittbrettfahrer. Also könnte ich mir das vorstellen, dass das stimmt.
Das stimmt. Es ist tatsächlich einer von vielen. Es gab so ab Teil 4 plötzlich so einen Typen namens Detective Hoffman, der aber schon in Teil 3 oder 2 drin vorkam. Und da gab es ja schon die Amanda, die sich später herausstellt als die Freundin von dem Drogenkranken, der seine Ehefrau rammt, auch ganz irre. Die im dritten Teil, ja, also es wird alles super.
Also ich bewundere das ja an Leuten wie dir und auch meiner Frau. Ne? Ihr könnt euch Sachen angucken und wenn mir was nicht gefällt, vergesse ich, was passiert ist. Du hast ja anscheinend auch, über neun Teile?
Nein, ich habe das jetzt alles nachgeschlagen, weil so. Ich habe auch in meiner Kritik, und das, da kommen wir gleich drauf, sage ich auch, würdest du mich jetzt fragen, was ist in 4, 5 oder 6 oder 7 passiert? Ich könnte es dir nicht mehr sagen. Und ich habe mir heute Morgen extra einen Recap angucken müssen. Da hat jemand versucht, das in 5 Minuten zurückzuerzählen. Du hast nach 2 Minuten völlig den Faden verloren. Man versteht nichts mehr, weil es einfach...
Muss man sich überlegen, $1 Milliarde hat dieses Franchise eingespielt.
Und das Ding ist, die haben halt ganz viel damit gespielt. Und das war gleichermaßen super trashig, wie aber auch immer wieder spannend zu sehen, wie sie in Teil 7 immer noch versucht haben, zu sagen, sie kommen jetzt zurück.
Und ganz kurz noch den Filmbogen geschlagen zu der Malignant, der Erfinder von der Saw-Reihe ist.
James Wan hat den, genau. Aber zum Beispiel, dass die dann im 7. Teil ausgegraben haben, dass der Doktor aus dem 1., das war, ist ja auch so ein Ding, der kam dann zurück plötzlich, der Carrie Elves, der den gespielt hat, der sich das Bein abgesägt hat, wird dann im 7. Teil gezeigt, dass Jigsaw draußen sein Bein verarztet und der dann den auch noch als seinen Nachfolger ausbildet. Und man fragt sich auch, warum. Also warum sagen die da alle ja? Weil dieser Arzt hat überhaupt keinen
Grund. Aber findest du die Figur eigentlich sympathisch oder nicht? Das Jigsaw?
Nö.
Ne? So Leute, die dafür gesorgt haben, dass andere sterben, letztendlich vor einer Wahl zu stehen zwischen Tod oder das zu verlieren, was sie verraten hat?
Ich fand das alles quatschig immer. Das ist totaler Blödsinn.
Gut. Du hast noch ein Szenario.
Ich habe noch was. In Teil 7 stellt sich nämlich plötzlich heraus, dass Jigsaws Frau ihr Kind gar nicht verloren hat, sondern heimlich großzieht, damit John Kramer keinen Einfluss auf das Kind hat.
Das ist jetzt eine Frage, du hast schon gesagt, das stellt sich heraus, du hast schon gesagt, dass es passiert.
Nein, das ist Teil meiner Frage. Oh. Also ich tue ja immer ein Szenario aufmachen und
das ist falsch.
Das ist falsch.
Das ist
korrekt.
Ja.
Jill heißt sie, mordet zum Schluss tatsächlich selbst. Das Kind hat sie verloren, also es gibt kein Kind und am Ende ist sie sogar eine derjenigen, die dann mordet und später aber auch ermordet wird von Detective Hoffman, den sie ermorden wollte, der aber aus der Falle sich befreit und dann so ein aufgerissenes Gesicht hat. So, letzte Story-Entwicklung. Die Idee der Jigsaw-Morde kommt John Kramer, als er seinen eigenen Selbstmordversuch überlebt. Wahr oder falsch?
Ich glaube, das stimmt.
Das stimmt. Der versucht sich umzubringen, mit dem Auto eine Klippe runterzufahren, überlebt das und sagt dann, man kann quasi durch so eine Erfahrung durchgehen, wenn man mit dem eigenen Lebenswillen sich dann doch ins Leben zurückkämpft, dann wird man...
Wobei er einen Autounfall überlebt hat und nicht seinen eigenen Willen.
Ja, das ist alles...
Das klingt gerade...
Ja, aber das ist die Erklärung, die
diese Serie
dafür gefunden hat. Der erste Teil hat das ja alles noch gar nicht versucht zu erklären. Das ist ja alles erst in den nachfolgenden Teilen
gekommen. Ich meine, sehr erfolgreiche Filme und dann letztendlich den Bach runtergegangen, bis Chris Rock meinte, ey, ich bin ein riesen Fan der Reihe.
Hab übelst die gute Idee.
Liebes Lionsgate-Studio, wie findet ihr denn? Und die haben gesagt, na, wenn du das gut findest, kannst du auch gleich die Hauptrolle spielen. Und so kam es zu Saw 9 und er hat auch noch seinem Buddy Samuel L. Jackson gesagt, willst du mein Papi spielen? Und schon hast du 2 riesen Namen drin in einem 9. Saw-Film, den ich mir angeguckt habe, ohne aber nach Teil 3 irgendwas zu sehen. Und vom gleichen Regisseur, der Teil 2 bis 4 gemacht hat, Darren Lynn Boozman. Und ja, fand ich gar nicht mal so gut, den 9. Teil, muss ich mal sagen. Chris Rock spielt richtig schlecht, also wirklich richtig schlecht.
Für mich war, ich habe aber ganz viele Leute gelesen in meinen Kommentaren, die sagten, dass der hat wohl in Fargo in der 3. Staffel auch schon mitgespielt und soll da auch schon richtig abgekackt haben. Also wann immer der wohl was Ernsthaftes spielt, was nicht mit Komödie zu tun hat, ist der wohl völlig unbrauchbar.
Der kann überhaupt gar keinen normalen Blick setzen. Also, also das Krasseste ist, als er einer Freundin, deren Mann, also ein Polizistenkollege ist gestorben, will ihr Beileid aussprechen an der Tür und natürlich, weil die natürlich so Polizisten-Ehepaare und so weiter sich ja über Jahre kennen, wer steht dann gefühlt daneben? Seine Ex-Frau, die ihn davon abhält, seinen Sohn zu sehen. Und da muss er auf einmal spielen, oh, es tut mir leid, ach, du bist auch hier und sie darf also mein Kind sehen und ich nicht. Er muss also 3 verschiedene Gefühlslagen in 30 Sekunden und jede davon ist unglaubwürdig und schlecht und abgesetzt. Und dieser ganze Film ist immer voll von Momenten, wo du sagst, das ist so pseudo-cool. Ich glaube dir nicht die Marke, ich glaube dir nicht die Waffe, ich glaube dir nicht, dass dir irgendwas von diesem übergeordneten Gerechtigkeitssinn das Richtige zu machen und auch Kugeln abzufangen im Notfall für die Gerechtigkeit. Ich glaube dir nichts davon. Und trotzdem schneidern die ihm den ganzen Film drauf. Und
das beginnt am Anfang auch mit so einem ganz absurden Quentin Tarantino-Dialog, wo er erklären
möchte. Das ist schon das Beste vom Film. Wo er erzählt, also erzähl du bitte, entschuldige.
Nö, nee, erzähl das.
Ja, er redet über Forrest Gump und im Grunde sagt er, dass Jenny in Forrest Gump eigentlich total der Mistmensch ist.
Das ist nicht mal eine These, die besonders neu ist, sondern viele Kritiken sind da in den Jahren darauf eingegangen, dass das eine toxische Beziehung ist oder sie eine toxische Persönlichkeit hat. Das ist ihm jetzt irgendwie aufgefallen und er denkt, er macht da so, weil Quentin Tarantino hat früher Dialoge geschrieben, in einem Reservoir Dogs geht es ums Tipping, also um Trinkgeld geben. Und wann immer der solche Dialoge geschrieben hat, habe ich im Kino da gesessen und habe gedacht, so wow, krass, die These habe ich ja noch nie gehört. So. Und das hier ist so ein Ding, so das kannst du dir in jeder zweiten Kritik oder im Wikipedia-Eintrag zu Forrest Gump durchlesen und das ist jetzt der erste Dialog, ein bisschen mau. Und ab da wird es einfach nur noch schlechter.
Das ist ja das Beste an dem Film schon, sag ich ja. Es gibt ganz kurzen Moment, wenn er auf Samuel L. Jackson das erste Mal trifft, wo ich denke, oh, da kommt mal ein bisschen ernsthafte Lockerheit rein. Das ist in so einem Apartment, wo komischerweise der Film spielt so oft bei Tag in ihren Apartments, ziehen sie immer die Jalousien runter, weil ein Horrorfilm auf keinen Fall hell sein darf. Die Morde sind okay, brutal kreativ, aber der Film musste, ich hatte mir aufgeschrieben, 11 Mal in die Prüfstelle, um R-rated zu werden und nicht NC-17. Sie haben wohl, da gibt es so Szenen, da werden Finger ausgerissen. Sie haben das eigentlich alles gefilmt, wie das ganz langsam Stück für Stück passiert. Der Film muss wohl übel zusammengeschnitten worden sein und ist eigentlich äußerst brutaler als das, was jetzt rausgekommen ist.
Ich finde, also da übrig geblieben ist ein Film, der im Vergleich zu den anderen Saw-Filmen fast schon handzahm ist. Ja, diese Fingerszene ist auch jetzt noch recht hart, aber da gab es ganz andere Kaliber. Also ich fand zum Beispiel Saw 3 ist der brutalste Film der Reihe. Und auch danach kam immer mehr wie so vereinzelt zu Sachen, gerade in Saw 3D haben sie schon ruhig gut rumgeschmattert. Aber die hatten diese Freude am Unbehagen, also ne, dass die sich dann so in Spritzen herumbewegen mussten. Oder es gibt eine Falle, da muss sich einer so durch so ein Messer durchdrücken oder Stacheldraht. Und da zieht sich bei jedem, glaube ich, an einer anderen Stelle das zusammen. Sie haben relativ Gutes geschafft, so Urängste dann auch miteinander zu verknüpfen. Und das funktioniert halt einfach nicht mehr, auch weil ich das Gefühl habe, dass die Fallen im Nachhinein reingeschrieben wurden. Jemand hatte in meinen Kommentaren geschrieben, dass es wohl eine Drehbuchfassung im Netz gibt, die kursiert, wo an den Stellen, wo die Fallen passieren, drin steht, hier Falle einfügen. Und sprich, die haben diese Fallen im Nachhinein einfach reingeschrieben. Was man machen kann, ne? Aber ich hatte das Gefühl, es gab in den vorherigen Saw-Filmen auch oft mit den Fallen noch eine Verbindung zu den Personen. Da war es ja dann noch so, dass die bekamen ja tatsächlich die Aufgabe, sich da irgendwie daraus zu befreien, bekamen eine Wahl, was sie zu tun haben. Das fehlt ja hier quasi alles. Es sind ja nur noch Mordinstrumente. Und die wirken halt so wie reingeschnitten in einen Film, der ansonsten wirkt wie Criminal Minds. Meine Lieblingskritik war, jemand hat geschrieben, Saw and Order, weil es halt wirklich wie so eine, wie Navy CIS, Law and Order, wie sie alle heißen, also wie so eine ganz billige TV-Serie, eine Sat.1-Krimi-Folge, also weil der auch der tatsächliche Fall, diese Krimi-Sache, ist mies gespielt, ist mies gefilmt und ist auch die Story, die Plot-Elemente sind also so abgedroschen, das hat man alles schon 1000 Mal gesehen und den Twist am Ende, den kannst du, ab der Hälfte kannst du den vorhersehen und dementsprechend gibt es keine Elemente aus den vorherigen Saw-Filmen, die funktionieren, weil die Fallen nicht so richtig gut sind. Und ein großes Element, das die vorherigen Filme eben noch spaßig gemacht haben, nämlich diese Frage, was haben sie sich jetzt wieder ausgedacht, welche Figur dann doch irgendwie noch zu tun hat mit Jigsaw? Kommt Jigsaw vielleicht sogar zurück? Oder ist es jetzt die Schwester vom Hamster, vom Bruder der Freundin, die jetzt zufälligerweise auch noch in dem Polizeibüro arbeitet und jetzt seine Legacy weiterführt?
Oder damals seine Frau geschwängert hat, das war gar nicht Jigsaw.
Genau, und dann wäre es das Kind gewesen. Ne? Und dann kommt der Drogensüchtige rein. Also sowas hätte es ja weder geben können, gibt es nicht. Deswegen, das wirkt halt eigentlich gar nicht wie ein Saw-Teil. Und wenn Saw einfach nur Falle bedeutet, ja, dann ja. Aber selbst da, muss ich sagen, waren die anderen Filme qualitativ besser. Deswegen ist für mich das wirklich der allerschlechteste.
Aber welchen würdest du jetzt eher empfehlen, den Leuten zu gucken? Saw 9 oder Malignant?
Geht doch lieber in Stillwater. Oder geht in The Father. Ich muss sagen, keinen Film fand ich dieses Jahr so albtraumhaft, wie zuzugucken, wie Anthony Hopkins in der Demenz verschwindet. Das ist wirklich ein Horror, muss ich sagen. Und wo ich wirklich da auch dachte, so, boah, sowas will ich niemals im echten Leben. Also zu sehen, wie ein liebender Mensch irgendwie sich quasi auflöst vor deinen Augen, zumindest was den Verstand angeht, das war richtiger Horror. Nehmt euer Geld, geht da rein und gebt so Leuten wie James Wan und wie sie alle heißen, nicht noch mehr Geld, damit du den 10., 11., 9. Teil von wie sie alle heißen jetzt auch noch reingewirkt bekommst. Das kann es doch nicht sein. Aber Saw Spiral hat, glaube ich, auch schon wieder 100 Millionen eingespielt, wenn ich das richtig im Blick hatte.
Ich kann das einfach nochmal recherchieren.
Parallel. Also die Zahlen sind über die Jahre zwar immer weiter runtergegangen, aber Jigsaw zum Beispiel, hatte ich gesehen, war zwar der schlechteste Teil der Reihe, was das Einspielergebnis anging, aber immer noch über 100 Millionen. Das ist einfach so bei einem
Produktionsbudget. Also gekostet hat Saw Spiral 40 Millionen und hat bis jetzt 38 Millionen eingespielt.
Ah, okay. Dann ist der tatsächlich gar nicht so gut. Aber Jigsaw davor hatte irgendwie über 100. Und die werden ja halt für die Kosten von einem Spiegelei produziert. Ja, da kannst du natürlich dann einfach jedes Jahr
Kosten
so einen Scheiß...
von einem Spiegelei.
Ja.
Jigsaw, der hatte gekostet 10 Millionen. Also nur ein Viertel von jetzt hat 102 Millionen eingespielt.
Ja.
Da hast du dann vollkommen recht. Wollen wir mal reinschauen, was denn uns die nächsten Monate so im Kino erwartet? Ich würde September, Oktober, November vorschlagen, weil alle drei Monate, weil sich ja immer noch Termine schieben. Also aktuell zum Beispiel,
ich glaube auch zum Beispiel
Ghostbuster,
nicht.
Legacy hat sich verschoben, dann die beiden Tom Cruise-Filme, Top Gun Maverick und der neue Mission Impossible wurden verschoben.
Muss man dazu sagen, wegen Covid tatsächlich.
Ja, wegen der Delta-Variante. Ich glaube, bei Sony und Ghostbusters, weiß ich nicht, ob es damit zusammenhängt. Paramount hat nicht viele große Titel, die müssen treffen und können sich nicht Experimente vielleicht wie Warner, Universal oder Disney wagen, die einfach genug Tentpole-Filme in der Pipeline haben, was sowas angeht. Und dementsprechend, ja, gibt es da Verschiebungen. Und deswegen schauen wir mal rein. Ich meine, diese Folge geht jetzt am 9. September online. Und da haben wir nämlich den Stillwater, über den wir gerade geredet haben und nicht weiter sprechen müssen.
Ich bin jetzt gar nicht mehr im September geblieben, weil für mich jetzt eigentlich nur noch, ne, Stillwater haben wir gesprochen. Ich würde jetzt noch Bond erwähnen, der Ende des Monats kommt. Aber
Dune.
Ja gut, aber das ist doch klar, dass der...
Dann noch zwei Sachen, dann wenigstens noch The Many Saints of Newark.
Das kommt der?
Ist bei mir noch gelistet auf 23. September bis jetzt. Ja, das Prequel zu der Sopranos-Serie. Und was wirklich gut sein soll, Thema deutscher Film, also der eine ist Ivy wie Ivy, der kommt am 16. September raus, den hatte ich bei dem First Steps Award, der ist ganz interessant, aber Just We Carl, der neue Christian Schwoche-Film mit Luna Wedler, Janis Niewöhner und Milan Peschel. Davon mal gehört? Just We Carl?
Ich sehe lauter Plakate gerade hier.
Terroranschlag in Friedrichshain, bei der eine Frau ihre Familie verliert, bis auf den Vater. Und sie ist halt völlig fertig mit der Welt und lernt eines Tages Karl kennen, der politisch extrem engagiert ist, auch so Umstürzungsgedanken hat und sie wiederum wird eine Schlüsselfigur in der ganzen Sache.
Ah, okay.
Sehr gute erste Besprechungen, wird immer wieder darauf angesprochen, den bitte über den zu reden, wenn er dann rauskommt. Je suis Carl könnte was können.
Könnte was können.
So, dann haben wir den September zumindest mal ganz schnell.
Ich habe wirklich nur aufs Kino geguckt. Ich habe jetzt nicht die Streaming-Plattformen im Auge behalten. So wie ich das mitbekommen habe, sind ja so Sachen wie der Don't Look Up oder
der Adam McKay-Film mit dem Hammercast kommt.
Genau, ich glaub, und der soll noch kommen.
Und ich weiß nicht, wann Red Notice kommt. Der ist so ein bisschen
ich glaube,
großen Cast,
nicht mehr dieses Jahr. Ich bin jetzt im Oktober. Und da kommt am 7. Oktober ein Film, den ich heute Abend schauen werde, auf den ich sehr, sehr gespannt bin. Der hat nämlich in Cannes den großen Preis gewonnen. Heißt Titane. Ist der neue Film von Julia Ducournau. Ich kann kein Französisch, aber ich sage jetzt einfach mal, dass es so ausgesprochen wird. Die hat vorher Raw gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist so ein Film.
Der war auch der mit einer 50 Shades und so. Sie ist doch dann sogar in die psychiatrische Behandlung gegangen. Na, wie heißt die denn? Aus 50 Shades of Grey und ein Tanzfilm, die Hauptdarstellerin.
Nein.
Du Raw ist doch, wo sie auch
Dakota
das Fleisch...
Fanning.
Dakota Fanning ist sie da nicht auch?
Nein, das ist nur französische Hauptdarstellerin.
Okay,
in
dann
Raw.
Da habe ich mich...
Da geht's um Kannibalismus tatsächlich. Und das ist schon, das ist nicht... Also es ist ein wirklich guter Film, der schon gezeigt hat, dass die Frau auf der einen Seite Bilder zeigen kann, die total wirklich so ein bisschen aus den Latschen hauen, aber trotzdem eine gute Geschichte nebenbei erzählt. Das hier soll ein bisschen an Cronenbergs Crash erinnern, falls ihr noch jemand kennt, wo Leute Sex in Autowracks hatten, beziehungsweise bewusst Autounfälle erzeugt haben, weil sie mit den Autos quasi verschmelzen wollten. Also so objektiv oder so, wenn man so Sex mit Objekten hat. Das ist hier ein großer Punkt in Titane, wo sie auch sich eine Frau in ein Auto verliebt.
Okay.
Sieht super, der Trailer ist der absolute Hammer. Ich bin sehr gespannt, werden wir nächste Woche, werde ich im Podcast hier was erzählen. Das ist am 7.10., ansonsten habe ich da an dem Tag nichts gehabt.
Ich auch nicht. Ich habe am 14.10. dann Halloween Kills, der nächste nach dem Halloween-Film, der direkt an John Carpenters, ich glaube, ersten Teil aus 68. Das ist der erste Halloween aus 68. Mein Kopf bringt das gerade zusammen.
Boah, weiß ich nicht
mehr. Und ja, es geht weiter um Laurie Strode. Es geht weiter mit Michael Myers. Der verbrennt ja am Teil zuvor am Ende eigentlich in einem Hauskeller. Aber wie wir wissen, Michael Myers ist nicht tot zu kriegen. Der ist dann noch irgendwo. Und da machen sie wieder Jagd auf ihn. Aber ich finde, für mich war der andere Teil, da hatten wir auch damals das Social Movie Night und Jamie Lee Curtis war ja da in Hamburg, überraschend cool. Ich mochte den, hab den gerne gesehen. Ich mochte, wie der damals umgesetzt wurde und weltweit ziemlich erfolgreich. Also kein Wunder, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich bin mal gespannt. Ich erwarte nicht viel, aber ich erwarte irgendwie, weil die Morde auch so ungewohnt klar und brutal waren, dafür, dass es so mainstreamiges Horrorkino war.
Ja, aber sie waren
auf die Fortsetzung.
So waren sie es immer. Also ich war ja damals nicht so begeistert. Ich fand den leider nur mittelmäßig, weil ich irgendwie immer dachte so, ey, wenn du jetzt schon so eine Reihe zurückbringst und vorher immer auch gesagt wird, oh, das sind jetzt Leute, die lieben die Originale und die wollen jetzt das fürs neue Jahrtausend updaten. Und muss man sagen, wenn man wie ich so gut wie jeden Halloween-Film gesehen hat und dann ja mitbekommen hat, dass die sind ja immer abgedrehter geworden mit irgendwie noch mit, dann war seine Nichte oder so, war dann plötzlich der Killer und dann hat Rob Zombie dann nochmal zwei Versionen probiert, die ja auch schon das Ganze ins neue Jahrtausend hieven wollten, aber auch nicht mehr konnten, außer einfach brutalstes Slasher-Kino draus zu machen. Und jetzt war es wieder brutalstes Slasher-Kino und ja, okay, das war für das erste Mal so, dachte ich schon, ach, schade, dass da nicht mehr passiert ist als das. Also die einzige Idee war einfach, das nochmal zu machen. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, eine Fortsetzung, was wird die denn tun, außer nochmal dasselbe?
Ihr habt jetzt gehört, dass David skeptisch ist, aber wenn wir dann eine Social Movie Night machen und er Mitgastgeber ist, mal gucken, wie er dann redet.
Letztes Mal war ich auch Mitgastgeber und hatte ja damals schon. Es geht ja immer darum, und das muss man dazu sagen, bei dieser Social Movie Night kamen die meisten Leute raus und sagten, boah, voll gut, fand ich voll und so, aber ich als jemand, der eben schon wirklich viele Horrorfilme sieht, haut mich das halt nicht mehr um, deswegen bin ich sehr skeptisch, was jetzt die Fortsetzung angeht.
Wir hätten am 14. noch, reden wir zu über Filme, die wir empfehlen oder so, damit man weiß, das kommt. Was ist unsere Haltung hierzu? Soll ich jetzt zum Beispiel über Ice Road kurz reden oder nicht?
Kannst du kurz machen. Ich habe hier nur zwei Filme.
Also ich habe noch Ice Road, Liam Neeson fährt einen Truck über eine Eisstraße, aber das im Frühling, wo sie eigentlich schon geschlossen ist, weil er muss Bohrung zu einer Mine bringen, wo Bauarbeiter auf einem Methanleck gestoßen sind und verschüttet werden. Sehr schwacher Film.
Ich hab die Kritiken schon gelesen. So. Ich verwechsel das mittlerweile. Es gab jetzt noch The Marksman.
The Commuter und wie sie alle heißen. Er ist immer, ja, ist wieder zerschnittene Action. Es ist alles wirklich. Wir hatten am 14. Oktober, da hast du noch
Last Duel.
Den Ridley Scott Film, ja.
Genau, es geht in The Last Duel tatsächlich darum, um das letzte Duell, tatsächlich, das es gab in Frankreich. Wurde es häufig so, aber generell wahrscheinlich auch in anderen Ländern, wurden oftmals Streitigkeiten zwischen Menschen mit einem Duell entschlossen. Handschuh ins Gesicht. Dann hast du um die Ehre gekämpft und am Ende galt der Gewinner auch als derjenige, der Recht bekam.
Und hier, die Frau.
In diesem Fall ist es so, dass Matt Damon und Adam Driver spielen zwei Lords und Matt Damon reitet irgendwie, glaube ich, in den Krieg und Adam Driver soll angeblich die Frau von Matt Damon vergewaltigt haben. Das behauptet zumindest die Frau danach. Und
aber die spielen nicht Lords. Ich glaube, Adam
Ritter.
Driver ist, Matt Damon ist ein Ritter und Adam Driver ist ein Knappe.
Nee. Die sind beide Edelmänner. Ich glaube, die sind beide Edelmänner. Beide sind von gehobenem Stand.
Guck mal, wenn es rauskommt. Ich bin der Meinung, Driver ist Knappe.
Ich hatte mir nämlich die Hintergrundgeschichte des tatsächlichen Falls durchgelesen, weil ich das spannend fand. Und
wir wissen, dass Filme auf wahren Geschichten auch immer alles eins zu eins übernehmen.
Ja, ich denke aber, so wird es sein. Also Ridley Scott nimmt sich dann natürlich Freiheiten raus, so, aber hier geht es dann eben darum, dass die Frau ihn beschuldigt und es kann man rechtlich nicht nachweisen. Also bittet Matt Damon darum, das per Duell in dem letzten tatsächlich stattgefundenen Duell, das es je gab, zu entscheiden. Und das Spannende daran war, ist es, wenn Matt Damon verliert, dann wird die Frau gleich mit hingerichtet, weil ne, per Gesetz es damals so galt, dann ist ja durch das Duell entschieden, dass ja die Frau gelogen haben muss. Damals, ne, Frauenrechte, das war's, die hatten es damit noch nicht so und da war es auch immer so, dass die Frau dann verbrannt wurde. So. Und das da ist ein spannender Fall gewesen. Ich bin sehr gespannt, was Ridley Scott daraus macht.
Trailer sah gut aus, fand ich.
Ja.
Eine Woche später, 21. Oktober, Leute, kommt Tom Hardy zurück. David hat ja den ersten Teil geliebt.
Mhm. Minus geliebt.
Venom 2, Let There Be Carnage. Jetzt mit Woody Harrelson.
Der Trailer sieht, also wirklich, wirklich einer der räudigsten Trailer, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also wirklich unerträglich schlecht.
Ich mag Tom Hardy gerne. Den Film fand ich auch nicht gut. Also, ich fand den Film okay, aber nicht richtig gut. Aber ein herausragendes Kinoergebnis hat er damals gehabt.
Ja.
Da hatte keiner mit gerechnet, dass das Ding so knallt.
Ja. Unfassbar.
Kommt zumindest am 21. Oktober, wollen wir euch nicht vorenthalten, genauso auch wie für die Kleineren der zweite Teil von Boss Baby, Schluss mit Kindergarten. Da müssen wir uns jetzt aber nicht ewig aufhalten, weil Boss Baby hat ganze Reihen und wer das mag und mit der Familie hingeht, da gibt es ja Serien davor und DreamWorks lässt sich da auch nicht lumpen. Also Boss Baby.
Ebenfalls am 21.10. habe ich noch zwei. Einmal The French Dispatch, der neue von Wes Anderson. Trailer sieht wieder super aus. Timothy Chalamet und quasi jeder andere, der jemals in einem Wes Anderson-Film mitgespielt hat, ist wieder dabei.
Herausragende Farbpalette wieder wie er. Ich habe auch schon eine French Dispatch-Zeitung nach Hause geschickt bekommen. Aha. Also die haben so an Presseleute anscheinend so Ausgaben verschickt. Und dann ist auch so, habe ich so einen Aufsteller bekommen, da stand vorne French Dispatch und hinten No Crying. Und jetzt habe ich so ein No Crying-Schild. So
der lief ja, glaube ich, auch in Cannes. Und ich glaube, die Pressestimmen waren nicht so gut. Also das... Ich bin gespannt trotzdem noch, aber es scheint einer von Andersons mittelmäßigeren.
Ich tue mich so in der Retrospektive auch immer schwerer mit Grand Budapest Hotel.
Echt jetzt?
Ja, ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht, warum ich mit dem nicht so ganz so warm bin.
Nee, den mag ich sehr.
Ja, also ich weiß, bist ja nicht
der
alleine.
Und Darjeeling Limited sind, glaube ich, na, wobei auch Royal Tenenbaums. Also es gibt von dem viel Gutes. Moonrise Kingdom habe ich noch nicht gesehen, das will ich immer noch nachholen.
Der neue Clint Eastwood-Film kommt noch am 21.
Prime Oktober. Macho sieht leider aber nicht gut aus. Ich fand den Trailer, das war gar kein Trailer. Also es ist schon mal interessant gewesen, mal wieder einen Trailer zu sehen, wo nicht oder das, also dieses typische Sounddesign passiert, aber das war auch ein so antiklimaktischer Trailer, fand ich. Der hatte gar keinen richtigen Aufbau, sieht nicht nach was aus, was ich gucken möchte. Aber eher mit, wie alt ist er? 150?
Das ist 93.
93,
glaube ich.
Also, dass der Mann das in dem
krass,
Alter noch
krass,
kann.
Krass.
Und er hat den ja wieder auch, glaube ich, selber inszeniert.
Ja,
ne? Der hat alles wieder selber gemacht. Das ist unfassbar, was der Mann für Energie hat. Der will einfach nicht aufhören. Der will nicht in die...
Am 28. Oktober freue ich mich ganz doll auf einen Film, nämlich Dear Evan Hansen.
Den habe ich gar nicht auf der Liste. Was ist das?
Dear Evan Hansen ist die Geschichte von einem Teenager, der hat es nicht so, der hat das nicht leicht, der hat kaum Freunde, seine Krankenschwester, Mutter macht irgendwie Überstunden und in der Schule stirbt, glaube ich, ein Schulfreund, der ganz isoliert war, aber es taucht ein Brief auf, den Evan eigentlich auf Anraten seiner Psychotherapeutin an sich selber schreibt und dieser Brief hat aber dieser Junge, der sich umbringt, vorher die Hände bekommen und der Brief wird bei ihm gefunden und alle denken, die hatten eine geheime, besondere Freundschaft und er verstrickt sich da in Lügen. Aber das Ganze ist Musical. Und Ben Platt hat eine Stimme, wenn wir hier gleich durch sind, zeige ich dir mal einen Track, die finde ich gigantisch.
Ich kenne Songs von dem, ich
und dann
den
haben
auch.
Die den Trailer auf Deutsch gemacht. Und das ist ganz schlimm. Die haben die Songs eingedeutscht und die deutsche Stimme. Ganz schlimm, weil er klingt großartig zum Originaltrailer. Und ey, also das muss ich, will den gucken, aber unbedingt in OV. Und ich bin ja Musical-Fan, also deswegen würde ich den sehen. Ich freue In the Heights kann man jetzt endlich so schon kaufen, habe ich gesehen.
Ja.
Ich muss endlich mal In the Heights dann gucken. Genauso wie Minari, gucken. Das ich ja immer noch nicht gesehen habe.
Ja.
Beide aufschreiben. Dear Evan Hansen, am 28. Oktober habe ich den auf jeden Fall drin.
Da ist mein groß erwarteter Film, ist Antlers, über den habe ich hier schon gesprochen. Film von Scott Cooper, in dem geht es, glaube ich, um den Wendigo-Horror, ist das Genre. Schaut euch mal den Trailer von Antlers an. Den ersten Trailer fand ich spektakulär. Der zweite war so ein bisschen, hat mir schon wieder ein bisschen zu viel gezeigt, aber Scott Cooper hat halt mit Black Mass zum Beispiel, mit Hostiles hat er, glaube ich, zuletzt gemacht, hat er gezeigt, dass er richtig gute Filme kann und jetzt wechselt er das erste Mal das Genre und ich bin sehr gespannt, was er daraus macht, weil es sieht super atmosphärisch aus. Und wenn wir bei Horror sind, möchte ich gerne noch einen anderen Film erwähnen. Nämlich Eternals, der startet auch in dieser Woche. Und
der, der wird so mitgelistet.
Sieht wie das pure Grauen aus.
Der startet nicht, also der startet am 3. November und ich glaube, wir gucken auf der gleichen Seite, die ich dir mal empfohlen habe.
Ja, ich bin bei Filmstarts gewesen.
Der startet auf dem 3. November und Filmstarts listet Starts, die einen Tag vorgezogen werden, mit zu der Woche davor.
Ah, okay.
Das heißt, Eternals ist ein 3. November Start, der ist noch nicht. Ich würde zum 28. noch sagen, Contra kommt raus, der neue Sönke Wortmann-Film nach der Vorname. Hey, nee, nicht weil Nilan die Hauptrolle spielt.
Ja. Ich habe mir den Trailer nochmal angeguckt, wirklich Robert, nicht. Der sieht richtig scheiße aus.
Also findest du?
Ich finde den richtig dämlich.
Der wurde vor anderthalb Jahren auf dem Münchner Filmwoche gezeigt und alle aus der Branche, die ich kenne und alle Studios übergreifend, also nicht jetzt irgendwie nur Konstantin Film, meinten, der sei richtig stark. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe noch nicht einen aus der Branche gehört, der was Schlechtes über den Film
gesagt hat. Schaut euch mal den Trailer an. Nilam spielt zusammen mit, wie heißt er nochmal, Christoph Maria Herbst. Christoph Maria Herbst spielt irgendwie einen Professor, der es wirkt so, als wäre er Rassist oder zumindest wäre er sehr provokativ, legt sich mit...
Ja, ich denke, es geht um Debattieren und es geht um Argumente.
Es geht darum, dass er sich um sie kümmern soll, um sich zu rehabilitieren, weil er kriegt dann, nachdem er hat sich irgendwie an ihr vergriffen, verbal in irgendeiner seiner Vorlesungen und daraufhin hat sie sich beschwert. Er muss dann als Wiedergutmachung mit ihr zu so einem Debattierding gehen. Und das ist so, also schon im Trailer so mies gespielt, das sieht so nach deutschem Kino aus. Ich kann das einfach nicht mehr sehen, muss ich sagen.
Basiert auf einem französischen Film aber.
Ah, okay.
Auf Die brillante Mademoiselle Naylor von 2018. Sönke Wortmann hatte ja vorher auch mit der Vorname, glaube ich, adaptiert. Und wie gesagt, ich wurde schon vor zwei Jahren oder so immer wieder darauf angesprochen, wie gut er wohl sei. Und ich bin gespannt, ihn zu sehen. Und dementsprechend schauen wir mal. Eternals, 3. November.
Ich hätte noch einen Tipp für den 28. Denn Dawn of the Dead von George A. Romero kommt tatsächlich zurück nochmal in die Kinos. Der ist seit 2019 ja nicht mehr beschlagnahmt. Und vom Index runter wurde er neu geprüft ab 18. Und ich wette, viele von euch haben diesen Film nie im Kino gesehen. Der ist ja mit so eine der Geburtsstunden des modernen Zombie-Kinos. Und ich werde den mir tatsächlich im Kino angucken, weil ich habe den noch nie im Kino gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Schnittfassung laufen wird, weil gibt es ja zig von. Aber ich möchte den einfach einmal auf der großen Leinwand sehen. Das kommt auch am 28.10.
Man hat ja immer mal wieder diese Reruns. Donnie Darko kommt jetzt demnächst
einen
Tag.
Stimmt.
Weil das ist, glaube ich, dann auch ganz cool zu wissen. Dann Eternals, hast du gesagt.
Am 3., ja.
Chloe Zhao, gerade Oscar gewonnen für Nomadland. Ihr nächster Film im Marvel Cinematic Universe aber.
Ich habe mir den Trailer mehrfach angeguckt. Ich habe noch
beide Trailer.
Und
du fandst ja beide schrecklich.
Ja, beide wirklich schrecklich. Wirklich schrecklich. Ich habe mir meiner Frau dann gezeigt, weil ich natürlich mal checken wollte, was sagt die. Und die sagte, was ist das denn? Es hat so gar keine... Da fehlt es mir, glaube ich, an ganz vielen Punkten. Aber es ist natürlich, von dem Trailer auszugehen, ist immer ein bisschen verwegen. Aber ich spüre da noch gar nicht irgendwie den roten Faden dahinter. Und wenn ich, sobald ich Selma Hayek in der Originalsprache sprechen höre, kriege ich es, also da läuft es mir kalt den Rücken runter. Ich bin, ja, also Eternals, weiß ich nicht, kann ich noch gar nicht zu sagen, sieht aber wirklich furchtbar aus.
Was hast du denn als nächstes dann auf deiner Liste?
Am 4.11. habe ich noch Ammonite, das ist so ein Drama mit Kate Winslet und Saoirse Ronan. Sieht ehrlich gesagt ein bisschen aus, wie hieß er nochmal, Woman in Flames? Nee. Porträt einer Jungfrau in Flammen. So sieht das ein bisschen aus tatsächlich. Hatte gute Kritiken bekommen, deswegen will ich ihn hier mal erwähnt haben.
Ich glaube, wer ganz süß werden könnte, ist meine schrecklich verwöhnte Familie. Französischer Filmkomödie ab dem 4. November, wer französisches Kino mag. Ein Vater, der die Schnauze voll hat, dass seine Kinder immer seine Kohle verprassen, tut so, als wäre er, wird er von der Steuerbehörde gefasst und sie müssen jetzt fliehen und mit wenig Geld auskommen. Also eine ganz typische Komödie, wo Welten aufeinander prallen. Eigentlich bin ich reich, jetzt muss ich mit wenig Geld umgehen. Das ist seichtes Kino, aber die Franzosen haben da manchmal eine ganz eigene Raffinesse. Und ich fand den Trailer süß, werde ich mir mal angucken die Tage.
Am 11.11., also zum Faschingsstart.
Da kommt was hoffentlich richtig Geiles.
Ja, Last Night in Soho, der neue Film von Edgar Wright. Wohl so eine Reminiszenz an das Giallo-Kino, also so Sachen, die früher Dario Argento oder Mario Bava gemacht haben.
Also italienische Krimi.
Ja, so
Giallo. Giallo heißt, glaube ich, gelb erstmal nur, ne? Und ist irgendwie so ein Wort für
Krimi
geworden.
Ich weiß es gar nicht. Also es steht so für so eine Zeit, ich werde auch wahrscheinlich sogar ein Essay dazu machen, um mal zu erklären, was das Genre auch war. Und es steht ja für krasse Farben zum Teil, aber auch für sehr blutige Morde und solche Sachen. Und ich bin sehr gespannt, was Edgar Wright mit diesem Verbeugung vor den alten Genre-Klassikern macht. Sieht im Trailer auch schon wieder sauschick aus. Dann haben wir aber die beiden Highlights, über die wir dieses Jahr reden müssen. Nämlich Krass Klassenfahrt, der Film, Wusste ich nicht, dass das passieren wird, aber nachdem ich auf der YouTube-Startseite schon mehrfach gedacht habe, so meine Güte, ist jetzt auch endlich ein Kinofilm zu Krass Klassenfahrt entstanden. Falls ihr es nicht wisst, es ist eine YouTube-Reihe. Was ist das? Früher nach Arabella Kiesbauer gab es immer so eine Fake-Teenie-Love-Nummer. Ne? Also sie haben immer so getan, als wäre da tatsächlich so ein Kamerateam an der Schule und würde mitfilmen, wie die sich alle streiten und lieb haben. Und das ist Krass Klassenfahrt nochmal in billiger. Und falls ihr dann noch nicht den totalen Aftershock habt, die Afterpassion bei euch eingesetzt habt, dann könnt ihr euch doch noch die Rettung der uns bekannten Welt, den neuen Film von Til Schweiger mit Til Schweiger angucken. Wieder das volle Ego-Programm von Herrn Schweiger. Ich freue mich darauf, dass wir beide den dann hier auch besprechen werden.
Ich bin auch gespannt, weil jetzt ja gerade wieder viel für Diskussionsstoff auch sorgt mit seinen Aussagen rund um Corona. Weil wenn man sich überlegt, wie zum Beispiel mit Johnny Depp umgegangen wird in Filmen und Rollen, wie das hier letztendlich mit Studios.
Das Publikum, das Til Schweiger erreicht, begreift doch gar nicht, was er für Sachen sagt. Bin ich fest davon überzeugt. Also jemand, der in Klassenfahrt 1.0 und die Fortsetzung, die Hochzeit geht und sagt so, haha, hab ich mich totgelacht, das ist ja hochintelligentes Kino. Der wird auch bei seinen Aussagen, Mensch, der Til Schweiger, das ist aber ein intelligenter Typ. Also deswegen, da habe ich nicht die Befürchtung, dass seine Zahlen, die Zahlen ist der Filme einbrechen.
Ist jetzt Ghostbusters Legacy noch tatsächlich auf dem 18. November? Ist der darauf geschoben worden?
Ich glaube, der kommt noch dieses Jahr. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, Ghostbusters Legacy hat richtig gute Kritiken bekommen bei der CinemaCon.
Afterlife heißt er da natürlich im Original, wieder so ein ganz deutsche Titeländerung. Der heißt Ghostbusters Afterlife.
Pass mal und auf, wenn hier Legacy. Wenn du hier eine Reihe namens After Passion, After Truth und hast du nicht gesehen bringen kannst, warum nicht Afterlife?
Wie lebt es sich eigentlich in einem After?
Aber vielleicht denken dann die Leute so, der vierte Teil, Afterlife, ist schon im Kino, was die beiden wohl diesmal erleben werden.
Weißt du eigentlich, dass im Dezember noch das Resident Evil Reboot kommt?
Nicht im Dezember.
Kommt es noch November?
25. November steht das drin.
Ach, das stimmt, das ist ja noch ein Donnerstag.
Genau, am 18.11., also neben Ghostbusters, kommt noch First Cow, ein Film, der letztes Jahr schon in Amerika gefeiert wurde. Geht darum, es ist die Besiedlung von Amerika und die erste Kuh, die nach Amerika geschafft wird, per Boot. Ich glaube, so darum geht's. Ist wohl
geht's
ein Drama.
Um die Bootsfahrt oder geht's um...
Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Chase-Movie oder so. Irgendwas habe ich so gelesen.
Zweiten Teil von Addams Family gibt. Ich mochte den ersten für seine morbide Animationsart. Fortsetzung halt. Addams Family gibt es dann für die ganze Familie. Und klingt blöd, aber ich mochte damals den Trailer von Eiffel in Love. Das klingt richtig blöde, aber es geht um den Bau des Eiffelturms. Das klingt wie ein bayerischer Kaiserschmarrn-Drama, sieht aber im Trailer nach mehr aus. Aha. Also das könnte vielleicht was werden.
Am 25.11. kommt dann das von dir angesprochene Reboot zu Resident Evil. Hast du die Bilder gesehen? Das wird Welcome to Raccoon City heißen. Letzte Woche sind die ersten Bilder aus der TV-Serie und aus dem Film-Reboot gestartet. Ja,
der Titel gefällt mir schon mal besser als alle anderen Filme.
Und ich wusste nicht, also ich konnte nicht sagen, was billiger aussah. Also die Reaktionen der Leute, gerade der Fans, waren wirklich furchtbar. Da lohnt es sich immer so auf sowas, auf so Seiten wie IGN, weil IGN ist halt so ein Pool, wo die ganzen Leute zu popkulturellen Sachen sehr viele Kommentare sich auch ansammeln. Und wenn du da so liest, was die Leute sagen, also da...
Man muss ja auch immer, finde ich, so sehen, du siehst, wenn ein großes Filmstudio sich einem Stoff annimmt und viel, viel Geld investiert, dann kann man erahnen, okay, die machen eine gewisse Ordnung. Oder du nimmst ein deutsches Filmstudio, was seine Rechte weiterverwerten will und dann denkst du, die haben einfach nicht die Budgets. Nichts gegen Konstantin-Film, aber die nehmen halt diesen Stoff und spielen ihn dann auch global aus, aber die haben nicht das Geld, glaube ich, dahinter, um es auf das Level zu hieven, wie Fans es wollen.
Das siehst du schon an der Wahl des Regisseurs, das macht Johannes Roberts, der hat vorher diese 47 Meters Down, diese High-Nummer gemacht und ansonsten nur billigen Trash und ich hatte da schon mal vermutet, dass es halt wie immer bei Konstantin so gelaufen ist, dass wahrscheinlich die Zeit abgelaufen ist, die sie die Rechte haben. Und meistens ist da ja per Vertrag drin festgehalten in solchen Abmachungen, dass die bis zu einem gewissen Datum einen Film vorzuzeigen haben. Sonst verlieren sie die Rechte. Und wahrscheinlich ist da wieder ganz schnell so ein Schrott zusammengeschoben worden. Und das ist dann jetzt das Resident Evil.
Was sehr spannend ist, dass nur einen Monat später Ridley Scott wieder mit einem Film ins Kino kommt und auch wieder Adam Driver im Gepäck hat.
Während James Cameron einfach ein halbes Leben lang braucht, um sein Avatar-Sequel zu machen, macht der Mann halt in dem Corona-Jahr zwei neue Filme.
Und der Trailer sieht richtig gut aus.
House of Gucci, ja, sieht richtig. Ich bin kein Fan von Lady Gaga. Ich mag sie menschlich und als Schauspielerin.
Starsborn mochtest du nicht?
Ich mochte Starspawn, aber ich bin kein Fan von ihr. So, das, da funktionierte das für
also
mich.
Also von ihr privat, ihre Statements, ihre Haltung oder was?
Nee, sie als, wenn ich sie so sehe.
Also macht dir Angst, ne? So viel starke Frau-Kraft.
Komm, ja, ja. Benedetta ist der nächste Film, den ich auf der Liste habe. Ach nee, das ist schon im September.
Ach, wir sagen gar nichts über House of Gucci weiter. Also auf jeden Fall sehr toller Cast, sehr stylischer Trailer. Ich glaube, das wird eine richtig gute Nummer. Encanto oder Encanto. So noch erwähnen, eine neue ist, Pizza.
Ja, House of Gucci geht es darum, sie spielt die Gucci-Frau, also die Frau von dem tatsächlichen Designer. Und die hat ihn ja umbringen lassen. Und darum geht es in dem Film.
Weiß ich, okay.
Doch, gut. Die hat. Der ist ermordet.
Ist das ja Megaspoiler?
Nee, der ist ja. Kannst du
das? Es geht darum, er wird ermordet. Wer war das?
Der ist, nee, ist
ermordet. Common Knowledge? Ich weiß sowas nicht.
Common Knowledge, es ist ermordet worden und die Frau hat einen Profikiller-Beauftrag und darum geht es in House of Gucci.
Und wir hätten noch Encanto, den neuen Pixar-Film am 25. November im Kino. Ein junges Mädchen, die als einzige in ihrer Familie keine besondere Superkraft hat. Und dabei feststellen oder sich dann fragen muss, warum ist das so? Der sieht sehr bunt aus, wieder sehr, also bei nee, ist, glaube ich, ist das ein Pixar? Das könnte auch nur ein Disney-Film sein. Entschuldigung, könnte nur ein Disney-Film sein. Auf jeden Fall, der sieht visuell gut aus, ansonsten habe ich den Trailer aber noch nicht überzeugt. Willst du noch in den Dezember hinein? Sind fast anderthalb Stunden lang.
Und ich hatte jetzt nur den Anfang des Septembers, weil der neue Paul Verhoeven-Film da kommt, aber brauchen wir nicht, das können wir...
Ja, weil ich weiß auch nicht, weil wir wissen beide jetzt noch nicht, wird West Side Story wirklich kommen, wird Matrix, okay, Spider-Man, glaube ich, das kommt, wird Matrix kommen, wird man Spider-Man und Matrix wirklich eine Woche nur auseinanderlassen. Jetzt wird dann so ein bisschen Jeepers Creepers Reborn. Was ist denn das?
Die wollen Jeepers Creepers wieder ausgraben. Echt?
Also das halte ich jetzt, ich will nicht sagen für unseriös, aber ich glaube, das ist noch nicht ein Stein gemeißelt, der Dezember. Das hat man noch nicht drüber reden.
Genau. Robert, hast du eine Top 5 mitgebracht?
Na, aber natürlich.
Schön, dass du dran gedacht hast.
Ich dachte mir jetzt so spontan, weil es so viel um Matt Damon ging, da können wir doch mal über die besten Filme von Matt Damon reden. Er hat ja viel gemacht, also wahnsinnig viel. Ich sag mal gleich, um dir einen vor den Latz zu knallen, Interstellar. Oh, ist gleichzeitig auch ein übler Spoiler, wenn man das sagt.
Ja, gut. ja, nee, würde ich nicht mit reinzählen. Für mich ist die Jason Bourne-Reihe natürlich besonders gut, aber mein absolutes Highlight darin ist der zweite. Die Bourne Supremacy heißt er. Bourne, wie heißt er im zweiten Teil? Bourne
die Verschwörung.
Ja.
Und da kommt das Ultimatum.
Oh, den zweiten Teil fand ich richtig toll, weil der war Polit-Thriller, der war Spannungskino, der war gutes Action-Kino und damals war es auch so, dass diese Wackelscheiße, die wir heute überall zertragen haben, die war so neu, dass ich noch dachte so, oh, interessant. Und heute möchte man eigentlich die Verantwortlichen, also Paul Greengrass war es ja damals, glaube ich, der Regisseur, den möchtest du schütteln dafür, dass dieser Trend irgendwie losgetreten wurde. Aber der war toll. Also ich liebe The Bourne Supremacy.
Good Will Hunting, habe ich schon erwähnt, ist für mich ein ganz wichtiger Film.
Sehr stark darin.
Damit hat er auch angefangen. Das war sein, glaube ich, allererstes Ding. Ein Drehbuch geschrieben, sich selbst besetzt, Oscar dafür bekommen. Robin Williams hat dafür auch noch einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller damals.
Ich liebe Der Marsianer. Ein fantastischer Film und ich glaube, er wurde ja auch Oscar nominiert für den. Der war ganz toll.
Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen.
Das hätte ja auch ganz easy so ein Leidensporn werden können, wo er da oben hungert und zu viel Sonne und dann wieder da ein Schicksalsschlag. Aber nein, das ist so witzig gemacht und ist natürlich auch eine Regie- oder Drehbuchentscheidung. Aber er spielt das auch so hervorragend.
Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich ja sage, wie du reagierst, Ocean's 11.
Ja, nee.
Da ich mal die Ocean, das war sehr cool. Doch, es hat mir sehr großen Spaß damals gemacht.
Aber welcher?
Der erste. Und dann mag ich den, ich mag die tatsächlich, weil die auch so einen krassen Kontrast haben, den zweiten, also 12 auch noch mehr als 13. Also, aber der erste war einfach, der war cool. Mochte den ersten. Auf jeden Fall Ford vs. Ferrari. Also den habe ich, der ist so stark. Also Le Mans 66, einer seiner neuesten Filme. Und letztendlich, nach dem, was wir gesagt haben, macht es keinen Sinn, nicht Stillwater auch zu nennen, oder?
Ja. Nenne ich den, der Soldat James Ryan? Ich weiß es gar nicht.
Auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall.
Ich mag der Soldat James Ryan. Ich finde, da ist er noch nicht so gut. Ich finde, dass ich glaube, dass
aber wir reden über die besten Filme mit Matt Damon, nicht wo war Matt Damon am besten.
Ja, da hast du recht. Aber ich finde, wohl, der ist auch gar nicht schlecht. Es gibt diese eine Szene, da spricht er über die Vergangenheit mit. Das finde ich nämlich bei dem immer ganz toll. Da sitzt da vor Tom Hanks und soll darüber sprechen, wie
seine Brüder die letzte Nacht.
Genau. Und du siehst dabei, wie er. Es fühlt sich an, als würde er sich wirklich daran erinnern. Und er hat in solchen Momenten konnte er immer richtig gut aufspielen. Ich finde es schade, dass der viel zu wenig Filme bekommen hat, in denen er solche Sachen dann zeigen konnte.
Für mich sind es aber, glaube ich, schon auch, mein Dogma wäre vielleicht noch so ein Thema. Rounders. Oh. Ich habe früher gepokert richtig viel. Rounders ist ein Top-Poker-Film mit ihm und mit Edward Norton, den fast keiner kennt. Ich habe Rounders sehr gemocht.
Ich auch nicht. Rounders. Ich würde jetzt tatsächlich noch...
Der Wegmacher?
Nee, ich würde noch True Grit nennen, der mit Jeff Bridges. Von den Coen-Brüdern, das Remake.
Das mochte ich nicht so sehr.
Das mochtest du nicht so sehr?
Ja, das ist schon wieder so. Gut. Dann bin ich so ein bisschen, ehrlich gesagt, durch.
Ich bin tatsächlich auch durch. Ich wüsste jetzt auch
könnten
gar nicht
noch Tor 3 sagen, das hat 2 Sekunden zu sehen.
Ja, gut, den mochte ich ja nicht so sehr.
Aber gut, da haben wir doch die besten Filme mit Matt Damon. Ganz spontan
die
aus dem Ärmel geschüttelt.
Filme mit Matt Damon. Ja, mit das war's für diese Folge. Ich weiß, ich habe diese Folge, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen mit meiner Till Schweiger und Pöni-Kritik, aber manchmal, dafür mögen mich die Leute ja, glaube ich, auch. Und die mich dafür hassen, die hassen mich ja auch so.
David ist aber bereit, sich zu entschuldigen, wenn es sein muss, glaube ich.
Ja, aber nicht bei Till Schweiger und bei Pöni.
Was denn gegen Pöni?
Nichts. Ich mag nur. Ich
kann sie doch entschuldigen.
Warum denn? Für was denn? Dafür, dass ich seine Kritiken nicht mag? Da muss ich doch nicht. Ich habe doch gegen ihn persönlich habe ich doch nicht.
Wenn es was zu entschuldigen gäbe, dann meine ich.
Persönlich habe ich nur was gegen Till Schweiger. Aber okay. Das ist ja was anderes.
Okay, Leute, nächste Folge ist 33. Da hören wir uns dann zur schnapszahligen Podcast-Folge.
Mit Schnaps? Oh, wollen wir das machen?
Nein, bitte nicht.
Oh Mann, ey, du bist ein Spielverderber.
Ja.
Tschüss.
Oh Mann, ich nenn's professionell. Tschüss.